Ich klatsche für euch, aber nicht für den Podcast, weil es bringt nichts. Deswegen einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Tag zu Tape 241. Ist es das richtige Tape? Ihr braucht nicht nachgucken, ich bin mir absolut sicher. So gut vorbereitet gehen wir heute in diesen wunderbaren Late-Evening-Podcast mit herabsteigender Sonne und wunderschönen Funkeleien auf dem Rhein. Wie geht es deinen Innereien? Bist du wieder gesund?
Also Innereien ging es zum Glück immer gut. Jetzt muss ich gerade mein Näschen putzen. Ich war fies erkältet. Meine Stimme war lost, gone, wie immer noch man das auch mal sagen möchte. Und ich habe immer noch so das Gefühl, es ist nicht so ganz weg. Aber ich konnte schon wieder Clipzüge machen und Dips, daher alles gut.
Gut. Also witzig, dann ist es bei uns tatsächlich total parallel, weil ich hatte es, glaube ich, nicht, du hattest, glaube ich, so 2 Tage ein bisschen heftiger auch oder 3 vielleicht sogar. Ich hatte es gar nicht heftig zum Glück. Chiara hatte es die Woche davor. Ich bin dann so ein bisschen angekränkelt quasi, mit leichtem Halskratzen aufgewacht. Und dann habe ich Hardcore-Sauna-Programm und sonst irgendwas gemacht und konnte es irgendwie abwenden. Und auch habe weiterhin Sport gemacht. Mir ging es die ganze Zeit total gut, war auf der Arbeit und so. Jetzt heute, so ab spätem Nachmittag, merke ich auf einmal, dass der Hals wieder so ein bisschen kribbelt. Und das ist immer kein gutes Zeichen. Und ich hoffe einfach, dass ich es nicht abgewendet habe, sondern ich hoffe, ich habe es irgendwie hinter mir und habe einfach nur mich veratmet.
Ist es irgendeine Polle, die sich einfach verirrt hat?
Stimmt. Ich hoffe, dass es das vielleicht ist. Ja, weil ich habe auch gar keinen Bock, wieder krank zu werden. Das ist einfach so, ich habe das Gefühl, ich bin seit letztem Jahr Oktober alle 1,5 Monate irgendwie krank. Und dann immer so für 2 Wochen nicht hundertprozentig fit sozusagen. Also gar nicht schlimm krank. Ich glaube, schlimmer krank war ich so 1-2 Mal davon.
Ja.
Aber das kenne ich so gar nicht. Und das nervt mich, dass ich auf einmal jetzt so ein scheiß Immunsystem habe. Das irgendwie hatte ich das vorher nicht.
Und das nervt mich. Ich wollte gerade sagen, bei mir ist es ja, also ich kann es mir so irgendwie erklären, warum ich so ein Opfer bin. Also meine These ist immer, okay, ich gehe dann halt einfach in meinem Leben rausgefühlt, dann sitze ich einmal in einem Büro oder im Flugzeug oder in der Bahn und schon bin ich halt dahin so. Aber bei dir wundert es mich, weil du ja doch eigentlich täglich umgeben bist von Menschen, Bazillen und dein Immunsystem eigentlich Updates bekommt, oder? So.
Vielleicht ist das genau das andere Extrem. Vielleicht ist es halt eben genau das mit den vielen Schülerinnen und Schülern, irgendwie, dass dann immer irgendwas anderes mal da ist im Raum. Also, weil die sind auch ständig krank gerade. Also ich habe das Gefühl, auch seitdem ich krank bin, sind auch die Schülerinnen und Schüler dauerhaft. Also, ich habe in meinem Kursen heute von 15 Leuten waren 7 da. Und wir haben ja jetzt nicht Winter oder sonst irgendwas.
Doch, haben wir faktisch.
Ja, genau. -1. Temperaturmäßig haben wir Winter. Also das heißt, irgendwie 8 Leute sind einfach krank in dem Kurs. Und das ist halt, das hatten wir zu Corona-Zeiten quasi so um den Dreh. Deswegen, irgendwie nervig, dass gerade so viel krank ist, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann so seit 2 Wochen auch nicht so volle Leistung sportlich irgendwie abrufen, was okay ist. So, also so Normalsport geht halt. Und ich war jetzt immer, ich war schon in den letzten 2 Wochen war ich 4-mal brav laufen. Immerhin 4-mal. Und war so richtig brav, so 2,5 Kilometer, 3 Kilometer. Und ich habe versucht, so den Puls so um die 160, 155 zu halten. Hab's immer wahnsinnig verkackt, weil ich viel zu schnell gelaufen bin zwischendurch. Aber hab's so 1-2 Mal hingekriegt. Und das war richtig cool, weil dann kam ich zu Hause an und war so, hä? Ich kann ja jetzt einfach direkt wieder laufen gehen quasi. So gut ging es mir. Ich habe es ein bisschen körperlich gemerkt. Also meine Beine habe ich ein bisschen gemerkt. Aber so von der Kondition. Und das ist wirklich das allererste Mal in meinem Leben, dass mir dann so ein bisschen Ausdauer Spaß gemacht hat. Ich habe sogar mit meinen Leichtathleten gemacht, dass wir einfach so Runden gelaufen sind. Und dadurch, dass wir uns wirklich daran gehalten haben, super langsam zu laufen und nicht dieses klassische, ich lasse mich ziehen, weil schneller ist besser und so weiter, hat das irgendwie allen auch mal so, also den meisten, irgendwie auch Bock gemacht. Und das finde ich irgendwie witzig, das entdecke ich gerade ganz neu.
Voll gut. Mega gut. Mhm. Wann ist der Lauf nochmal?
Ende des Jahres, September oder so. Okay. Also easy. Ja. Nur ich habe auch gemerkt, ich bin ein Schönwetterläufer. Also, wenn es so super iselig ist wie jetzt die letzten 2 Tage, dann ist so in mir manchmal so gewesen, du könntest auch laufen gehen. Dauert eine Viertelstunde, also so 2,5 Kilometer, also dauern ja eine Viertelstunde oder so. Das ist ja super schnell gemacht. Aber das ist so kalt und irgendwie vielleicht ist dann auch nicht so geil. Deswegen denke ich dann doch lieber in die Kletterhalle oder mache hier zu Hause irgendwie ein bisschen Liegestütze oder so. Wenn ich Lust nach Sport habe.
Ja, kann ich verstehen. Und wenn es nur regnet, ist noch das eine. Wenn es dann noch so kalt ist und zwar so windig, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so windig war.
Ja.
War echt, ja. Dann macht es halt einfach gar keinen Bock. Wenn du das Gefühl hast, du läufst auf der Stelle, weil der Wind so peitscht.
Ja, ich habe das Gefühl, da müsste man auch so, also da habe ich, also ich bin ja sonst immer dabei, wenn ich mir coole Sportgadgets holen kann oder so, aber ich habe das Gefühl, du müsstest dann so Funktionsshirt, super dünne Laufjacke und keine Ahnung was haben, damit es sich irgendwie cool anfühlt. Na klar, braucht man das nicht, aber damit ich Bock hätte sozusagen, mich in dieses Kackwetter reinzustürzen, bräuchte ich sowas und dafür ist es nicht, nicht wichtig genug, der Sport sozusagen für mich. Ja, weil so Leichtathletik und so kannst halt auch mal in anderen Klamotten irgendwie dann machen, da so ein bisschen, wenn ich ein bisschen Trainer sein muss, ein bisschen mitspielen muss, aber wenn ich jetzt hier so draußen einfach eine Viertelstunde in die Kälte, da habe ich irgendwie dann nicht so das Bestreben. Hast du dann so Equipment, also bist du da so gut ausgestattet quasi, weil ich bin ja auch nass geschwitzt danach, also ich muss die Sachen ja auch komplett in die Wäsche packen, auch wenn ich nur eine Viertelstunde gelaufen bin, ist das quasi eine komplette Montur ab in die Wäsche.
Ich habe nur so eine Regenjacke, so eine dünne. So, das T-Shirt drunter und dann einfach so eine Regenjacke drüber, dann passt das irgendwie. Aber wie du auch sagst, man wird halt komplett nass. Also, die hält halt nicht den Regen ab. Das ist halt so, man denkt, es bringt was, aber es tut es faktisch nicht, weil du von innen auch nass wirst. Das heißt, das bringt halt einfach nicht so viel. Aber es fühlt sich weniger schlimm an, als würde man nur ein Baumwoll-T-Shirt laufen, weil es dann nicht so, es wackelt nicht so komisch. Ne? Ja. Und man sieht nicht durch. Ist auch mal wichtig, sonst die Leute, die einem ja entgegenlaufen, so viele, wie es dann sind, gaffen ja dann immer.
Auf deinen Adonis-Körper. Aber bei den Temperaturen jetzt, wenn du da laufen gehen würdest, würdest du da nur T-Shirt und das Regen, die Regenjacke anziehen? Wird das
gehen? Naja, also so einen leichten Pulli oder so.
Okay.
Oder halt, und ich habe halt auch so Handschuhmütze mir für den Winter geholt. Das ist halt auch mal. Ja. Gerade bei meiner Frisur ganz von Vorteil.
Absolut, wenn das nur so annäherndweise vergleichbar ist mit Händen, die frieren ja super schnell. Und wenn dann die Birne aussieht wie eine Hand, dann ist es natürlich auch
kalt. Ich find's an den Ohren halt unangenehm, tatsächlich. Also das wenn da nichts drüber ist im Winter, irgendwann zieht das so wie so ein Schmerz Richtung Kopf und dann denkst du so, es tut einfach weh gerade, weil es einfach so kalt ist.
Ja. Bin ich wieder beim Zahnarzt oder ist es der kalte Wind? Man weiß es nicht.
Man weiß nicht. Immer prophylaktisch eine Ibo schmeißen.
Das
ist mein neuester.
Das ist das Learning.
Ich gehe jetzt gerade nicht mehr zum Zahnarzt, ohne dass ich mir vorher eine Ibuprofen werfe. Du auf jeden Fall.
Aber sind die 3 Wochen schon rum? Also letztes Mal im Podcast meinst du, glaube ich, in 3 Wochen geht's weiter? Ist das jetzt quasi bald?
Sollte eigentlich jetzt am Mittwoch dann richtig weitergehen. Ja. Aber mein letzter Termin am Freitag, einen Termin habe ich schieben müssen, weil ich krank war. Dann den Folgetermin, Ersatztermin, den habe ich halt wahrgenommen. Dann hat man aber festgestellt, oh, die Kronen passen immer noch nicht. Schade.
Nein! Nee. Hast du gar nicht geschrieben? Oh Gott, nein!
Und jetzt werden die nochmal neu quasi getuned. Und erst wenn die da sitzen, dann kommt mal ein Folgetermin. Also es zieht sich noch.
Oh, ist das nervig. Das ist
ja ich hab so eine Theorie. Ich bin ja immer so, ich krieg das ja nicht im Kopf, aber meine Theorie ist, dass wahrscheinlich bei den Abdrücken mein Zahnfleisch einfach noch angeschwollen war, leicht vielleicht, aber genug, um das aussehen zu lassen, als müssten die halt, sagen wir mal, so kurz sein. Aber jetzt, wo es dann abgeschwollen ist, müssten die Ticken Millimeter oder 2 länger sein, damit es halt
gut sitzt. Das ist doch bei jedem Menschen so. Aber jeder hat doch geschwollenes Zahnfleisch nach solchen Eingriffen in der Regel. Oder
wahrscheinlich schon, aber ich glaube halt, dass, wie gesagt, als die Abdrücke genommen wurden, dass das vielleicht gar nicht so präsent war, die Idee. Und dass einfach niemand drüber nachgedacht hat, da könnte sich ja noch ein bisschen was verändern. So. Aber das ist genau das, was eingetreten ist. Es fehlt so Mühe einfach quasi von der Länge her. Und die einzige Erklärung, die ich habe, ist halt, okay, wahrscheinlich das Zahnfleisch ein bisschen bewegt, so. Das anderes kann ich nicht. Naja, aber gut, ist jetzt so. Und dann geht's bald hoffentlich weiter. Ich hoffe, im Mai bin ich durch.
Ja, warte mal ab. Das Gute ist, die Zahnarztgeschichten werden sich weiter durch unseren Podcast ziehen, weil bei mir geht's jetzt am nächste Woche Dienstag weiter. Also mein Zahnarzt hatte irgendwie Rückenprobleme, deswegen war er jetzt irgendwie 2-3 Monate raus. Also
so lange? Relativ
schlimm wohl, musste auch operiert werden und so, also irgendwas war nicht so geil am Rücken, keine Ahnung. Muss ich ihn mal fragen, wenn ich ihn wieder sehe. Und da wir irgendwie abgemacht haben, dass er es gerne machen will, bla bla bla, ist er jetzt wieder da und jetzt am Dienstag machen wir wieder erstmal, also das ist ja das Nervige dann immer, erstmal Röntgenbild, das heißt, der Termin ist nur fürs Röntgen, damit man sehen kann, ah ja, da ist ein Zahn. und es ist alles wie immer so. Und dann kann man eigentlich schon direkt einen Folgetermin machen, anstatt einfach danach direkt weiterzumachen. Mhm, macht man natürlich dann nochmal einen neuen Termin. Das heißt, ich fahre für 5 Minuten Röntgen dahin und zurück und so. Also, und dann geht es bei mir los mit der Krone quasi, weil ich habe ja jetzt noch den Zahn, der tot ist quasi da. Und der wird ja auch ausgetauscht dann gegen El Corona, die Krone. Und da bin ich mal gespannt, ob ich ähnliche Probleme habe. Ich werde denen sagen, achten Sie bitte drauf, dass mein Zahnfleisch nicht geschwollen ist. Ich habe keine Lust, 3-mal hier hinzukommen für die Krone, wenn das okay ist.
Ist es oben bei dir? Ja, ne?
Ja, ja, oben rechts.
Okay. Ich habe gehört, oben ist einfacher, aus vielerlei Hinsicht. Auch was die Betäubung angeht, ist oben einfacher zu betäuben.
Okay.
Vielleicht war das auch nur so ein Spruch, den man mir gesagt hat, um mit die Angst zu nehmen für, ja.
So wie ich zu meinen Schülern vom Abitur auch immer sage, ja, wenn das dran kommt, wäre voll einfach und so. Und dann denken wir so, kommt es nicht dran. Nein. Ja.
Und so entstehen Vertrauensprobleme.
Ich könnte dir noch was zum Sportthema erzählen. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, glaube ich. Ich war ja letzte Woche Sonntag auf der FIBO.
Yes, sir.
Das erste Mal in meinem Leben. Warst du schon mal da?
Nee, ne? Nein, will ich auch nie hin.
Ja. Du hättest da so viel Spaß. Es ist einfach echt genau deine Messe. Es wäre so witzig für dich.
Aber warum?
Weil ich da auch mega Spaß hatte. Und es war mega witzig.
Was kann ich mir da vorstellen? Also,
nur witzige Leute. Also jede einzelne Person, die da war, war es wert, beobachtet zu werden sozusagen, weil es einfach spannende Charaktere da einfach gibt, von dem Ultramuskeltier hin zu, keine Ahnung, dem mir. Keine Ahnung, also irgendwie so normalos irgendwie. Es gab so witzige verschiedene Hallen. Es gab dann irgendwie so eine Techno-Halle gefühlt, wo einfach nur laute Musik ballerte, dann so gemeinsam so Workouts gemacht wurden, wo natürlich jetzt, also das meine ich nicht mit, das wäre was für uns, weil wir niemals da mitmachen, aber einfach spannend zu sehen, dass da Leute einfach hingehen und sagen, ich gehe morgen um 9 auf die FIBO und ich gehe da aufs Laufband oder ich gehe da, mach da mit 20 Leuten zusammen Fitboxing oder keine Ahnung was. Das ist irgendwie witzig, dass das einfach dein Lifestyle dann so ein bisschen ist. Dann ist aber witzig zu überlegen, wer wird dafür bezahlt und wer ist hier freiwillig sozusagen? Also weil du ja an all diesen Ständen, wenn die ihre Trainingsgeräte oder keine Ahnung was vorstellen, haben die natürlich ja auch Leute, die das machen. Weil wenn dann jetzt sich keiner freiwillig meldet, dann würde ja keiner diese Geräte benutzen sozusagen. Ja. Und dann ist immer witzig zu überlegen, ist das jetzt jemand, der quasi gerade dafür bezahlt wird oder ist das jemand, der das irgendwie freiwillig macht? Das hat Spaß gemacht. Es wird ganz viel Kram rumgeworfen, was aber auch nicht für mich interessant ist. Also da werden ganz viele so Proteinriegelchen gegengeworfen und irgendwelche Pulver und keine Ahnung was. Da stehen immer mega viele Leute und kämpfen da drum und da habe ich gar keinen Bock mit zu kämpfen. Mhm. Das wäre gar nichts für mich. Es wurde eine für mich fast neue spannende Sportart vorgestellt. Vielleicht kennst du die schon aus TikTok und Co. Bei dem Stichwort kommt dir irgendein Sportart in den Kopf? Wenn ich sage, ist jetzt so gerade der super trendy Sportart im Ausdauerbereich so ein bisschen? Also Ausdauer in Anführungszeichen vielleicht?
Nein. Gar keine Idee.
Hast du schon mal High Rocks gehört?
Nope.
Okay, weil ich nämlich auch nicht davor und dann hat mir das Lin einmal erzählt und da auf der FIBO ist es gesehen. Also es ist HYROX und das ist, du bist immer zu zweit, glaube ich. Also es ist so ein Teamsport sozusagen, du bist zu zweit und du läufst immer, glaube ich, also ich glaube es gibt 8 Stationen und du läufst dazwischen immer 1 Kilometer. Es ist einfach quasi wie ein riesiges Zirkeltraining, aber als Wettkampfsportart. Das heißt, du läufst 1 Kilometer, hast dann zum Beispiel Medizinball gegen so eine Platte oben stoßen. Dann läufst du den 1 Kilometer, dann hast du dieses Seilziehen, weißt du, diese
einen ganzen Kilometer ab dazwischen immer.
Ich glaube, es war so. Wahrscheinlich gibt es auch verschiedene Distanzen mittlerweile und so, aber ich glaube, da war es immer Kilometer, Station, Kilometer, Station, Kilometer, Station. Also quasi 8 Kilometer läufst du, glaube ich, und hast dann 8 Stationen, die ordentlich ballern. Das ist halt so hardcore, deine Pumpe wird zerstört, Training und du hast dazwischen halt dann diese lustigen Stationen. Und natürlich ist es irgendwie gar nichts für mich, weil das so ein ausdauerbasiertes Ding ist. Aber das mal sich so ein bisschen anzugucken, war schon ganz spannend irgendwie, weil das kannte ich vorher noch nicht. Eine Zweier-Teamsportart sozusagen. Das war irgendwie ganz cool zu sehen. Also wie ein Doppel beim Tennis und so, dass du dich halt dann gegenseitig so anfeuern kannst. Weil während der eine das so hochstützt, hast du halt dann Pause. Und dann kannst du den anderen anfeuern, machst kurz Pause und dann machst du weiter und so. Und das hatte irgendwie eine coole Dynamik, wenn das alles immer so zu zweit ist. Die hatten auch irgendwie dann immer so Partner-Outfits an und dann sind die so zusammen rumgelaufen und so. Und das gab es so eine große Aufwärm-Area, das war so richtig groß aufgemacht.
Aber cool. Gibt's da so extra Fitnessstudios für, die das quasi als Setup anbieten? Weil so Kilometer musst du ja auch irgendwo erstmal, oder auf dem Laufband einfach. Also ist das der Modus quasi, Laufband, dann Geräte?
Also die machen es da nicht auf dem Laufband. Ich weiß nicht, ob es dann für die was Besonderes ist, mal nicht auf dem Laufband zu sein. Ich vermute, dass wenn du das jetzt im normalen Fitnessstudio machst, dann machst du das wahrscheinlich auf dem Laufband. Aber ich könnte mir vorstellen, mittlerweile, dass es so Fitnesshallen ja irgendwie auch gibt, wo du dann vielleicht sogar irgendwie eine 100-Meter-Bahn oder also irgendwie so eine. Aber das ist ja auch irgendwie dumm. Also weiß ich nicht, ob das dann eher so ein Draußensport ist und du hast dann die Geräte draußen, das macht irgendwie auch keinen Sinn. Ich weiß ehrlicherweise nicht genau, wie man es trainiert. Ich könnte mir vorstellen, man trainiert die Station unabhängig von dem Laufen. Dass du halt im Fitnessstudio die Station trainierst und dann gehst du halt laufen parallel.
Ich habe so ein ähnliches Programm. Bei mir nennt sich das, Treppenkellerwäsche. Du sprintest mit deinen Crocs die Treppe runter mit so einem Wäschekorb als extra Gewicht. Dann drückst du alles schnell in die Waschmaschine. So. Und dann guckst du, dass du schnell in den Keller gehst, Klimmzüge und Dips machst und dann sprintest du wieder hoch. Das ist alles eine Minute.
Geil. Ja. Das ist dein High Rocks.
Ja. Das ist ja vom Prinzip sehr ähnlich.
Absolut, absolut.
Nur der Rest, so, aber.
Ja. Aber das ist, glaube ich, jetzt gerade so eine kommende Sportart, weil die auch so für jeden was ist. Also weil das irgendwie, das machen dann so 50-, 60-Jährige und es machen aber auch so 20-, 30-Jährige irgendwie, die gerade Bock haben auf so, ich glaube, dass die aus so Fitnessstudio-Sport halt kommen, die halt dann sagen, ich gehe mal ins Fitti, mach da meine Kraftzirkel und keine Ahnung was mit auf der Freestyle-Fläche, aber ich habe mal Bock auf so einen Wettkampf. Oder vielleicht sagen die im Fitnessstudio dann so, ey, guck mal, da ist so ein Hyrox-Wettkampf, mach doch mal das da in dieser coolen Atmosphäre. Und dann hast du da irgendwie einen coolen Wettkampf in den Sachen, die du eh die ganze Zeit machst, weil ja Fitnessstudio so boomt und so. Ja, und irgendwie war das ganz cool mal so zu sehen. War irgendwie ganz witzig, auch wenn es nichts für mich ist in der Form, aber war spaßig, sich anzugucken. Dann gab es natürlich noch so witzige Challenges, das ist dann so, keine Ahnung, wer kann 100 Kilo Bankdrücken am meisten drücken, also wer kann die meisten Wiederholungen davon machen. Dann siehst du da die übelsten
Maschinen, direkt so, sich Leute, gegenseitig
betteln.
Verpisst euch.
Mach den Weg frei. Nee, aber genau da will ich jetzt nämlich drauf hinaus. Ist sowieso unangenehm, weil ich allein schon drüber rede. Also es gab auch so eine Challenge-Bühne, so in so einer Ecke, die so ein bisschen abgelegener war. Also erstens gab es da, wenn man da rumgegangen ist, gab es glaube ich 18 Mal, sagen wir mal realistisch, 6 Mal die Hang-Challenge, wo man einfach an so einer Stange hängen muss quasi. Und da dachte ich so, vielleicht ist das ja so meine Nische. Und da dachte ich so, habe ich die Zeit gesehen, habe gesehen, ah ja, 17 Minuten. Nee, das ist nicht meine Nische.
Nicht nischig genug.
Ja, genau. Ich muss noch nischiger werden. So. Ja. So. Und dann ist es das irgendwann so aufgefallen, dass dann da irgendwie so, da war, was war das denn die erste Challenge, die wir da gesehen haben? Ich bin mir nicht mehr, ach so, das war so Rücken an Rücken Wand sitzen mit einem Partner zusammen quasi auf der Bühne. Wer am längsten kann, das Team, das am meisten durchhält, kriegt irgendwie am Ende 50 Euro Proteinpulver-Gutschein für irgendwas. Und dann haben wir da kurz mal Mini angeguckt und dann kam auf einmal Handstand-Challenge. Und dann war ich so, vielleicht ist das meine Nische, weil hier sind nur so Pumpertypen. Ich glaube, es gibt hier wenig so drahtige, irgendwie so ein bisschen Toner-Menschen. Und dann stand ich so da in dieser Menge mit Chiara und mit Lynn und hab mir das so angeguckt, das erste Mal, weil ich dachte, ich mir sagte, okay, ich gehe auf gar keinen Fall da jetzt als erstes auf diese Bühne und das ist ja super unangenehm. Und dann habe ich mir das erste angeguckt und das, der Typ, der da herausgefordert hat, das war so, wirkte total sympathisch, sah aber schon wie so ein Toner aus so. Und ich dachte mir, ich gehe jetzt nicht auf die Bühne und verkacke einfach so. Das ist ja mega unangenehm. Obwohl es natürlich nicht unangenehm ist, aber in meiner Welt ist es unangenehm, weil mir doch schon auf Bühnen stehen unangenehm ist. Während ich das sehe, fange ich natürlich schon an zu schwitzen. Und werd nervös, weil Chiara schon sagt und Lynn neben mir steht, mach das mal, komm, meld dich mal. Und ich war so, ey, auf keinen Fall, ich kann nicht auf den Bühne, das ist so unangenehm. Aber wenn, dann wär's das, aber ich will nicht. So 3% in mir waren, die so gesagt haben, das ist ja schon ein bisschen witzig. So, und dann so der erste Wettkampf, der war halt irgendwie, die erste Herausforderung war, auch der Herausforderer ist irgendwie so nach 10 Sekunden runtergegangen, weil der andere nach 8 Sekunden verkackt hat. Aber er sah auch nicht so souverän aus, der Herausforderer. Da ich so, komisch, vielleicht täuscht das ja. Dann war ich schon so, okay, vielleicht mache ich das jetzt. Und dann haben sich aber schon so, wie das bei solchen Mengen dann so ist, so, der hier und so mega, weißt du, so Typen, die halt so mega Bühne wollen. So, dann dachte ich so, ja komm, guck sie das mal an. Und dann hat der irgendwie aber 30 Sekunden gehalten oder so und der Herausforderer hat irgendwie so dann 35 Sekunden gehalten. Das sah schon ziemlich gut aus. Und dann war ich so, dann hat an einer anderen Bühne hinten, angefangen, irgendwie Leute Zeug zu werfen. Dann meinte Chiara dann so, ah, lass mal da hingehen, wir gucken mal da, wo wir was fangen. Und ich bin dann so mitgegangen, hab so gemerkt, das ist mir zu viel Menschen. Ich gehe mal wieder so heimlich, während die so in die Menge gehen, gehe ich wieder so zurück zu dieser Challenge-Bühne und guck mir das nochmal an und stehe da wie so ein alter Mann, der sich das so anguckt mit Händen hinterm Rücken. Und dann wollte ich, also es war wirklich so, dass ich dachte, okay, wenn die beiden nicht da sind, wenn kein anderer da ist, dann ist das für mich vielleicht okay. Und dann wollte ich mich gerade schon melden und dann wurde aber nochmal jemand anders quasi genommen und danach war die Handstand-Challenge vorbei und dann ging es irgendwie gestützt und so. Das wäre, hätte ich glaube ich keine Chance gehabt. Aber der hat beim letzten Mal auch dann so 58 Sekunden gehalten, der Herausforderer so und der, der herausgefordert hat quasi und der Typ auf der Bühne, der andere, der Herausforderer in dem Fall, hat irgendwie so 25 Sekunden gehalten. Also und mein so beste Wert wäre so eine Minute, glaube ich, so rum gewesen. Aber so aufgeregt, wie ich gewesen wäre, ich weiß nicht, was geklappt hätte, aber es wäre, glaube ich, witzig gewesen. Und das wäre so diese kleine Nische, die ich fast bedient hätte. Ich weiß, für die Geschichte wäre es jetzt cooler gewesen, wenn ich es gemacht hätte, aber
ich hätte ein bisschen lügen können jetzt gerade.
Ja, aber ich glaube, ich wäre sowieso nicht drangekommen geworden, weil die Leute, die sich gemeldet haben, das waren halt alles so, ja, hier, mein Freund. Und dann haben die so hochgehoben, so, weißt du, so fünf Typen. Und dann ich so, ja, okay, ich glaube, das wäre ich eh nicht geworden. Und dann steht man da so, ja.
Kann ich auch mitmachen, bitte?
Ja, naja, und also das, ich glaube, da kann man aber schon Spaß haben, weil das war wirklich keine, also das war selbst für mich eine okaye Atmosphäre sozusagen, also da hätte ich Spaß dran gehabt, weil das gar nicht irgendwie assi und dumm und komisch war, sondern es war total sympathisch und nett irgendwie und so eine kleine Nebenbühne, während überall anders Techno ballerte sozusagen, war das so nicht so im Fokus und deswegen war das irgendwie für mich okay, aber genauso gibt es natürlich für die, die den Fokus wollen, da lag dann irgendwie, keine Ahnung, so eine 40 Kilo Hantel oder so, ich weiß keine Ahnung, wie die wirklich gewogen hat. Und da ging es darum, wer die einhändig quasi anheben kann, so ein bisschen wie Thors Hammer irgendwie und solche Sachen. Wahrscheinlich waren es mehr als 40 Kilo, weil
ich glaube auch,
40 Kilo kann man nicht so schwer.
100 Kilo.
ja, ich weiß nicht, genau. Also ich glaube, wenn man da Spaß dran hat und so Fitness, Bodybuilding, Kraftsport so dein Sport ist, kannst du da, glaube ich, witzige Sachen irgendwie machen. Und das halt einfach zu beobachten war funny. Dann gab es noch zwei Sachen, von denen ich noch erzählen kann, die noch ganz witzig waren. Einmal gab es noch so eine Beauty-Halle, wo ich so dachte, ach du Jemine, das war dann so, wo die Leute so wirklich mit diesem Zahnbleaching irgendwie da lagen, weißt du, der Mund wird so aufgespannt, dann sitzt sie auf so Stühlen, so blaulich auf die Zähne. Dann daneben war die Station, wo Leute so in so Schuhen bis zum Oberschenkel waren, die irgendwie deine Beine massieren oder keine Ahnung was machen. Daneben war Make-up, daneben war Haare und man dachte so, okay, sind wir hier noch auf der FIBO? Ich bin verwirrt. Was wird mir hier verkauft? Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Das war irgendwie ganz spannend, weil da hat man wirklich gemerkt, auch bei den Leuten, die da waren, natürlich hatten die alle die neuesten, coolsten TVO-Hosen und keine Ahnung, OAs-Pullis. Und dann hat man so gemerkt, das sind einfach so Marken, die ich vorher gar nicht kannte, die aber in dieser Fitnessbranche so sind. Und dann wollte man die natürlich zeigen und alle waren so ready to show und so. Das war schon witzig, das noch zu sehen. Und es gab noch so eine kleine Gamification-Halle, die war auch ganz spannend, weil da haben die halt also diese neuesten so Sachen, die, wo ich glaube, dass sie nie irgendwo hinkommen in Fitnessstudios oder so, aber so ein bisschen konzeptmäßig. Da hast du so eine Kammer, wo vor dir, wo quasi um dich rum so Wände, da wird was anprojiziert quasi und die sind halt interaktiv und dann gibt's einen Reaktionstest, ne, da musst du irgendwie abtappen, so Lichter, die angehen oder auch an deinen Beinen so Lichtplatten, wo du möglichst schnell irgendwie die berühren musst und so, was ich irgendwie ganz cool finde, aber wo ich mich immer frage, wann und wo wird das sein? Also außer vielleicht bei sowas wie hier so Buddy Bash oder bei so Spielesachen, aber im Fitnessstudio, dass da so eine Kammer steht, stelle ich mir irgendwie schwer vor. Und als letztes gab's da noch einfach sehr viele Geräte, Fitnessstudio-Hersteller quasi. Und das fand ich spannend, weil es gab einfach 10 verschiedene Marken, riesige Ausstellungsflächen, die aber einfach genau das gleiche als Laie quasi genau das gleiche angeboten haben. Ich könnte mir vorstellen, das waren einfach verschiedene Preissegmente für Fitnessstudios sozusagen. Ich glaube, es ist nicht für Privatleute gewesen sozusagen, sondern eher für, hey, du hast ein Fitnessstudio hier, nimm unseren coolen Wildlederbezug. Hier, wir haben goldene Hantelscheiben. Hier, wir haben, also sie hatten alle irgendwie so kleine Mini-Gimmicks. Ne? Die einen waren eher smarter, die haben irgendwie überall Bildschirme dran gehabt. Die anderen waren eher dann so gar nicht mehr mit diesen Gewichten, die du so einzeln einstellst, sondern eher so mit so Widerständen, die du einstellst. Also alles, was man schon mal irgendwie so ein bisschen gesehen hat und irgendwie sich vorstellen kann. Aber jetzt auch nichts Bahnbrechendes, muss ich sagen. Das Einzige, was so ein bisschen neuer waren zwei Sachen für mich. Einmal gab es so Pilates-Boards irgendwie, da hat Chiara aber gesagt, die sind auch bei ihren Instagram gerade überall. Das sieht aus wie so eine Streckbank, also so mega viele Seile hängen da rum und du hast so ein Brett und du kannst da irgendwie verschiedene Übungen drauf machen. Das sah irgendwie ganz witzig aus, aber ich habe sie nicht in Action gesehen, deswegen weiß ich nicht, was man alles so machen kann. Das sah aber irgendwie funny aus. Und es gab so Laufband, also wie so ein Klimmzug-Rack quasi. Darunter war aber noch ein Laufband. Und dieses Laufband konnte so hochfahren und so seitlich simulieren, nach vorne kippen, nach hinten kippen, also so ein bisschen wie so 4D-Kino quasi. Und das konntest du dann mit verschiedenen Sachen kombinieren. Da konnten Lichter drauf projiziert werden, dass du dann irgendwie links von diesen Lichtern läufst oder rechts davon. Dann konntest du wahrscheinlich, also ich hab's mir nicht genau angeguckt, hab nur gesehen, wie das Leute gemacht haben. Und dann kannst du dabei eben dann noch irgendwie an diese Kraftsachen gehen, dabei kombinieren. Also es wirkte wie so ein All-in-One-Home-Trainer. In fancy, weil dieser Boden sich so crazy bewegen konnte. Aber wenn das schon die großen Neuerungen waren, dann kannst du dir vorstellen, also da, wie soll ich sagen, ist jetzt nicht der größte Fortschritt, den ich mir vorstellen kann. Ich glaube, in welche Richtung es halt geht, ist halt ganz die ganze, also es wird einfach individueller, technisierter. Das sind einfach die ganz normalen Bänke vom Bankdrücken dann gefühlt, da hast du einen Bildschirm dran, da kannst du deinen Account anlegen, da kannst du dein Gewicht tracken. Und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist so, dass in die Richtung, die es jetzt in nächster Zeit gehen wird. Aber jetzt nicht, oh, da ist die neue, coole, I don't know, Sache.
Die müssten den Raum von Geist und Zeit einfach erfinden. Das wäre so.
Absolut. Oh, da haben die ein bisschen, also ein bisschen anders, aber es gab so Laufbänder, wo du bis zur Brust quasi in so einem Sack warst. Und man dachte erst so, hey, was ist das? Ich dachte erst, da wird irgendwie ein Vakuum erzeugt oder keine was. Aber da stand immer so dran, Low-Gravity-Training. Also irgendwie nehmen die dann anscheinend die Gravitation da ein bisschen weg. Wie auch immer die das tun sollen, keine Ahnung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das für Menschen sind, die sehr schwer sind, damit die Gelenke nicht so zerstört werden auf Laufbändern und so. Damit die halt irgendwie gelenkschonender laufen können vielleicht. Aber das zugegebenermaßen ist nicht der Raum von Geist und Zeit, aber so ein bisschen, wir spielen mit, weil es gab auch so eine Pressluftkapsel irgendwie, das war wie so, sah aus wie so ein NASA-Cockpit und da drin war dann irgendwie eine Rudermaschine. Ich habe nicht genau verstanden, was die darin erzeugen, aber ich glaube, es ging um High-Oxy-Training, also quasi, dass die da Sauerstoff zuführen und ich könnte mir vorstellen, es ist wie Höhentraining quasi, ne? Ja, so wie Leute, die diese Masken sich vor 5 Jahren aufgezogen haben, ist es jetzt einfach quasi, die simulieren halt Höhen, könnte ich mir vorstellen.
Cool, ey.
Und es war natürlich noch sehr viel, was noch ganz für mich ein bisschen weltfremd ist, aber irgendwie funny zu sehen ist und man freut sich irgendwie für die anderen und denkt sich, ach witzig, schön, dass ihr so eine Freude habt. Ganz viele Influencer-Fotobühnen, also wo die längsten Schlangen waren einfach da, wo sie Fotos machen konnten mit irgendwelchen Fitnessmodels, wo ich immer dachte, ach, da stand Willi einmal im Jahr quasi in meinem Kopf, als er Fitnessmodel werden wollte. Und das ist einfach auf der einen Seite irgendwie süß, aber man denkt so, ach, da erfüllen sich Leute irgendwie ihren Traum. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen creepy, wenn dann so ein 60-jähriger Mann mit so einer 20-Jährigen da rumposiert und man denkt so, ja, das ist dein großes Idol, diese 20-jährige Fitnessmodel-Frau. Okay, ist in Ordnung. Das ist irgendwie ein bisschen okay. Aber auch, man hat so gemerkt, wie es einfach so deren Helden sind. Also wie dann hier bei, wie heißt dein bester Freund?
Markus Rühl,
genau. Wie da am Stand, da standen einfach nur so irgendwie nette Pumpetypen so einfach, wo man das Gefühl hatte, ach, das ist irgendwie witzig, das ist so gar nicht irgendwie so Assi-Super-Prolli-Atmosphäre gewesen, vielleicht können die das auch sein, I don't know, aber es war irgendwie alles so sehr sympathisch.
Hast du ein Foto mit Markus Rühl gemacht?
Ich hab dir nur eins gemacht, weil die Schlange war so lang.
Schade.
Und ich hab kurz überlegt, ob ich dir eins machen soll, nur für dich, aber ich
hätte es gemacht,
die Schlange, ich glaube, ich hätte da eine Stunde gestanden.
Hätte sich gelohnt, auf jeden Fall. Hättest du es jetzt im Hintergrund hängen können zwischen Wahlbild und Max auf dem Skateboard? Schön noch so Markus Rühl.
Das wäre auch ein bisschen cool eigentlich gewesen, das stimmt. Ja, und da habe ich halt aber auch, ich glaube, noch spannender wäre das zwischendurch gewesen, also diese Hallen sozusagen mit den Influencern, wenn du ein bisschen Fitness-Contest verfolgst auf Instagram, weil ich kannte die alle gefühlt nicht und habe mich wie so ein alter Mann da ein bisschen gefühlt und dachte mir so, ach, die jungen Leute hier stehen für diese Influencer an. Oh. Nein, aber ich glaube, wenn du halt diese ganzen Gesichter irgendwie kennst und wenn es nicht mal jetzt vergöttern oder lieben oder keine Ahnung was ist, ist es, glaube ich, trotzdem funny, wenn du die einfach dann so da mal siehst in irgendeiner Form und das kann ich mir schon spaßig vorstellen.
Allein für diesen Reality-Körper-Check auch mal, weil
vielleicht, ja.
kriegst du das ja auf den Bildern immer zu sehen und denkst so, boah, die sind ja alle ultra krass. Und dann siehst du die in echt, die sind so 1,30 Meter groß und halt so ultra dürr. Denkst du, ja, okay, kein Wunder, siehst du auf den Fotos immer so krass ripped aus, aber das ist halt auch, ne? Also.
Ja, vielleicht.
Das war so eins der, ich glaube, hier bei dieser Pamela Reif, oder wie die heißt, Pamela Reif, war das halt auch immer so, dass Leute gesagt haben, weil die ist ja winzig, so. Weil die halt einfach relativ klein ist wohl. Keine Ahnung, ich hab's noch nie in echt gesehen. Und das war so dieses, ah, krass, ich hab gedacht, du bist voll groß, aber du bist einfach mini. So, das finde ich, glaube ich, ganz cool, wenn man so einen Reality-Check hat, egal jetzt mit wem, um einfach mal so ein bisschen dann auch zu merken, ah, krass, das sieht auf den Fotos immer so richtig gut aus, aber das ist vielleicht auch einfach gut gestellt, gutes Licht, blablabla.
Ja.
Und außer bei Markus Rühl, da ist immer alles super legit und authentisch. Deswegen.
Nee, was ich wirklich gemerkt habe, was für mich ein harter Reality-Check war, ist diese sonnenbankgegerbten Körper. Das ist so krass. Wenn du hast so gemerkt, so, also aus meiner Perspektive, so bis die so 30 sind, sehen die alle krass aus. Und dann hast du da aber so 40-jährige Bodybuilder und Bodybuilderinnen gesehen und hast du gesehen, wie die faltige Haut und diese so ganz braun gebrannt und alles ist so super faltig und alt. Und denkst so, ja, diese Sonnenbänke und dieses viele Bräunen macht was mit einem irgendwie. Und dann sieht das auf einmal von, okay, da sieht es irgendwie noch krass aus zu, heieiei, du siehst einfach nicht aus wie 40, sondern wie 60. So, und vorher siehst du wahrscheinlich immer 10 Jahre jünger aus. Ich glaube, da gibt es so einen Schwellwert. Wenn du den überschreitest, dann hast du ein Problem.
Ja, das ist also ein Lifestyle, der dann irgendwie sehr typisch auch ist. Ne? So Pumper, die da auf die Sonnenbank gehen, warum auch immer. Ja, aber ich glaube, die ganz professionell, die machen das halt einmal für den Wettbewerb, lassen sich anmalen und waschen das am nächsten Tag wieder abgefühlt. Aber irgendwie scheint dieses Sonnenbank-Thema irgendwie so etabliertes Accessoire zu sein. So. Die Bräune.
Ja. Irgendwie merkt man da, dass dann, was ich ja eben auch so ein bisschen beobachtet habe, dass diese Fitnessbranche so ein bisschen, oder Bodybuilding-Branche natürlich, halt dann eben nicht, also ich würde sagen, vielleicht sogar 60-40, 60% ist das Krafttraining und die Kraft und solche Sachen, 40% sind einfach wirklich pure Schönheitsideal, also so Optik quasi, also dass es dann gar nicht wieder darum geht, ich kann 100 Kilo drücken, sondern ich sehe auch aus, als könnte ich 100 Kilo drücken und sehe auch noch aus wie Arnold Schwarzenegger zu seinen besten Zeiten, als er da am Strand trainiert hat, so irgendwie. Ich glaube, das ist aber dieses Nacheifern von diesen Körperbildern wahrscheinlich in einer gewissen Form.
Ja, 100%. Ich hoffe, so es ist eine ganze Identität, die sich um das Thema so bildet. Und dann ist es halt, fühlt sich ja auch schlecht, wenn du nicht so aussiehst, wie du gerne aussehen würdest.
Das war das, was für mich so ein bisschen erschreckend war, so ein bisschen merkwürdig, dieses, ich hätte da nicht Zahnbleaching irgendwie erwartet. Aber es ist dann irgendwie so, ne, dann guckst du auf einmal die Leute an, merkst so, ja, die sind einfach dunkelbraun von der Sonnenbank und haben strahlend weiße Zähne. Und irgendwie ist es dann so, bei manchen, natürlich nicht bei allen, ne, bei manchen ist es halt dann so dieses Schönheitsideal irgendwie. Und deswegen wird es auch genau da angeboten, weil es eben da die Leute wollen irgendwie. Die wollen halt dann irgendwie schöner sein nach diesem Anspruch in dieser Blase sozusagen. Der ja auch nicht super widersprüchlich zu dem ist, was außerhalb der Fitnessblase herrscht. So, wenn die Leute gebräunt sind und weiße Zähne haben, ist ja irgendwie meistens das auch irgendwie, vielleicht nicht in der Extremform, aber
Ja.
Also ist auf jeden Fall ein witziger Tagesausflug. Also man, ich glaube, so 3-4 Stündchen kann man da mal hingehen, um sich einfach mal anzugucken, weil es irgendwie ja ein funny Ausflug ist.
Ja, ich habe von vielen gehört, dass es eigentlich ganz cool ist, einfach weil du auch gerade, ne, triffst so die Leute, die du kennst aus dem Internet. Ist immer witzig, da ein bisschen rumzuschauen und wenn du Glück hast, staubst du halt irgendwie noch einen geilen so Pre-Workout-Booster ab, der dich komplett aus dem Leben schießt und das für Umme, ne? Voll geil.
Ja. Das war auch so witzig. Da gab es natürlich auch so Startups, die dann irgendwie genau, was du gesagt hast, so ein Pre-Workout-Booster-Kram anbieten. Dann waren die so, wollt ihr mal probieren? Ich war so, ja, was ist das denn? Zum Glück hatten wir Linda bei, die halt irgendwie Peil davon hatte, was das ist sozusagen. Und er konnte dann cool mit denen monologisieren, dialogisieren und ich war dann so, ja, okay, ich habe hier so einen kleinen Shot und was ist das jetzt quasi? Und das war einfach dann wahrscheinlich hardcore konzentriertes Koffein, das irgendwie einen aus dem Leben schießen soll. Das ist irgendwie, fand ich irgendwie witzig, weil mir dadurch jetzt erstmal so klar wurde, weil da haben wir schon ein paar Mal im Podcast drüber gesprochen, aber irgendwie war mir das nie so ganz klar, was genau dahinter steckt. Aber gefühlt, aus meiner Sicht, wird da auch einfach Kaffee sehr teuer angemalt und sehr teuer verkauft, gefühlt. Also eigentlich verkaufst du den Leuten Koffein, das dich irgendwie ready und wach macht fürs Training, dann machst du da noch irgendwie 2, 3 spannend klingende Ingredients rein, wo so mittelmäßig bewiesen ist, wie viel die wahrscheinlich bringen. Und das verkaufst du halt einfach für super viel Geld, weil die haben uns dann auch, also ganz oft stand das Rand wissenschaftlich und so, dass sie so Science-Kram machen irgendwie. Und sagen dann, ja, das ist irgendwie voll gut dafür und das ist wir haben, sind die Einzigen mit diesem Wirkstoff drin und so. Und das mag alles sein, aber in meiner Welt geht da immer nur so ein großer Bullshit-Alarm los, der so sagt so, ja, aber ich glaube, das braucht man nicht, weil ich glaube, Arnold Schwarzenegger hatte damals kein Pre-Workout. Und vielleicht ist es aber, vielleicht auch schon, vielleicht muss man das haben in manchen Kreisen, aber für mich wirkt das alles wie, okay, wir können das jetzt hier für 35 € verkaufen, was andere Leute mit einer Tüte Kaffee für 3 € bei Aldi kaufen.
Schlimm ist es, ist eher so wie 2 Kaffee plus 3 Red Bull, so von der Menge.
Ach, sind die so krass konzentriert? Das ja, ist so heftig, das Zeug halt, in der Regel.
Ja, das ist halt das Ding halt. Das ist halt, also ist klar, es ist auch, es funktioniert natürlich auch, aber es ist halt, liegt einfach daran, dass du dir unendlich halt Koffein plus, weiß ich nicht was, weiß ich, teilweise wahrscheinlich irgendwie Süßstoffe, Zucker wahrscheinlich auch, plus geiler Geschmack. Das heißt, das Zeug trinkst du einfach gerne, weil es geil schmeckt. Natürlich macht das was mit dir, neben dem Placebo und vielleicht den
klar.
Aminosäuren, die dir da reingetan haben für Zero Effect, aber einfach für den Namen. Ja, aber ja. Das ist ja die Frage, ne? Bist du gerade auf Wettkampfvorbereitung und weiß ich nicht, bist du gerade körperlich an deinem Peak, dass du gar nicht mehr kannst? Oder bist du halt eben eher so, geh mal 2-mal die Woche Ganzkörpertraining machen und baller mir das Zeug? Und ich glaube, 80% der Menschen sind dann eher so der Kategorie. Wie ich halt auch, aber dann, ja.
Ey, ich verstehe auch jeden, der das mal, der Bock drauf hat, das mal zu probieren, ist doch auch völlig klar. Das mal, ist doch mal witzig, wenn in meinem Sport jetzt irgendwas ist, was, also ne, wenn es jetzt auf einmal blaues Chalk gibt, das dir anscheinend irgendwas gibt für die Kletterwand, würde ich ja auch sagen, ja witzig, probiere ich mal aus. Die Frage ist halt immer, ne, wie teuer ist das und ist es dann wirklich, dass du dann irgendwann denkst, ja, ohne mein Pre-Workout kann ich einfach nicht trainieren. Und ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen so eine Gefahr, die dann erzeugt wird von diesem Marketing, das dann halt quasi sagt, okay, du willst so aussehen, das geht nur damit. Und ich glaube, da wird einfach viel Geld gemacht. Also ich würde im besten Fall, macht sich die Leute auch nicht kaputt, also ist jetzt auch nicht super schlimm, aber es ist einfach viel Geld für einen Kaffee.
Hast du jetzt mitbekommen, dieses Syn, oh, das ist schon unangenehm, ich spreche das vielleicht falsch aus, ZYN, das sind so kleine Täschchen, da ist Nikotin drin und die klemmst du dir klemmst das, so geil in die zwischen Lippe und sind jetzt ganz trendy, gerade im Internet, so, jeder knallt sich die Dinger rein. Früher waren es die Kaugummis, die Patches, Zigaretten, jetzt ist es einfach nur so.
Ich habe das Gefühl, ich habe die schon vor 5, 6 Jahren mal kennengelernt. Aber hab sie auch nur bei 2 Freunden quasi, wo ich das sehe, seitdem. Aber warte mal, die haben doch auch noch so ein, die haben noch irgendein, ach, Snooze heißen die, glaube ich, auch. Ich glaube, so kann man die irgendwie auch nennen.
Ich glaube, das ist dann so ein bisschen die Marke, die dann je nachdem, wo es gerade.
Vielleicht, genau. Ja, genau. Und ich habe keine Ahnung, was es, also ich weiß nicht, ich kann darüber schwer urteilen. Ich habe immer das Gefühl, es ist einfach wie Nikotin.
Ja, genau.
So,
genau.
Ne? Ja. Und wahrscheinlich kannst du da irgendwas reinmischen, was dich vielleicht auch noch ein bisschen aufpeppt und solche Sachen, könnte ich mir vorstellen, oder? Was, oder wie kamst du jetzt drauf?
Ich hab's nur, weil du gerade von so Trends gesprochen hast. Ah, ne? Okay. Und dann ist das so, das, was bei mir jetzt kleben geblieben ist, was auch so ein bisschen in die Richtung geht, ist halt, dass Leute jetzt darauf abfahren. Ich hatte das lustigerweise, als ich im Flughafen saß in Estland, für den Rückflug, saß ich quasi so an der Schleuse zu den Mitarbeiter, die da quasi die Ticketkontrolle machen, bevor du ins Flugzeug einsteigst. Und ich habe halt so Kaffee getrunken, mein Brot gegessen, mein Croissant gegessen. Ja. Und habe ich so nach geradeaus geguckt und habe ich halt zufälligerweise gesehen, wie sich halt so ein Mädel so ein Ding da so in die Lippe geklemmt hat, so ganz heimlich so. Und ich war der Einzige, der das sehen konnte, weil ich halt diesen Blick quasi auf die von der Seite hatte. Und also da dachte ich mir so, boah, krass, ich sehe das nicht nur auf TikTok, ich sehe das jetzt auch in Real Life. Und daher ist mir das hängen geblieben, so als krass, das scheint wohl so ein Ding zu sein.
Ja, ich habe nur irgendwie mal gelesen, dass das halt super ungeil fürs Zahnfleisch sein soll, wie man sich halt irgendwie auch vorstellen kann. Irgendwie.
Vermutlich, ja.
Dass sie irgendwie das Zahnfleisch wegfaulen kann und so. Und da dachte ich, finde ich nicht so geil. Also, und irgendwie stelle ich mir das einfach doof vor, wenn ich die ganze Zeit das Gefühl hätte, ich hätte hier sowas drunter hängen. Also irgendwie, weiß ich nicht. Ist das nichts für mich?
Ja, ich habe auch so null Reiz, das irgendwie zu probieren.
Wir sind ja auch alt. Wir sind einfach nicht so, genau, ich würde sagen, wir sind ja einfach nicht mehr so für, dass wir sind ja auch nicht jetzt sofort kiffen gerannt.
Stimmt, war ja auch hier, Samstag war ja hier der heilige Tag, 420 Day.
Ach, 420 Day war ja, stimmt.
Aber absolut. Das Einzige, was ich im Kopf hatte, war das Bitcoin-Halving, das war das Einzige, was...
Stimmt, ich habe auch nur die Memes gesehen. Nee, aber was ich auch spannend fand, ich habe ein paar Schülerinnen und Schüler mich darauf angesprochen, so, Herr Pelzer, und kiffen Sie jetzt endlich offiziell und so? Und dann war ich so, ja, nee, irgendwie nicht. Aber die haben dann sich so geäußert und meinten so, ja, ich finde es irgendwie gar nicht so geil. Irgendwie stinkt es jetzt überall und irgendwie finde ich es irgendwie doof. Und so, also, fand ich interessant, dass die so ein bisschen, also natürlich, vielleicht waren, also, aber das waren jetzt nicht so die Vorzeigeschülerinnen und Schüler, sondern eher so, wie sagen wir, das sind so ein bisschen die Kiffertypen, die eher gesagt haben, so, finden es eigentlich nicht so geil, dass das jetzt irgendwie legalisiert ist. Aber ich kann dir auch ehrlicherweise nicht sagen, inwiefern die jetzt schon Auswirkungen davon mitbekommen haben oder ob es einfach eher so eine bisschen progressive Meinung ist, so nach dem Motto, damit man halt das jetzt einfach nicht gut findet in irgendeiner Form. Ich hab auch noch keine Auswirkungen gemerkt. Ich bin noch nicht draußen gewesen, wo das in irgendeiner Form mehr praktiziert worden wäre. Deswegen, ich kann nichts dazu sagen.
Ich glaube, ich bin hier ganz gut geschützt, weil hier ist ein Kindergarten, Luftlinie 20 Meter. Ich glaube, das gibt es nicht so Regeln.
Free Zone.
Ja, daher. Ihr könnt gar nichts.
Gar nichts.
Ihr Kiffer. Nee. Also ich glaube, das ist da, aber hier der Gegend sowieso nicht, glaube ich. Also.
Ja, ach, ich habe keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, ob es in irgendeiner Form was verändert, weil ich muss ja sagen, ich war ja vorher eher so ein bisschen kritisch. So, dass ich mir immer so dachte, boah, ich find's irgendwie ein komisches Zeichen, was zu erlauben, was in meinem bekannten Kreis schon so zwei, drei Leute dahingerafft hat, nicht im Sinne von tot, sondern im Sinne von 5 Jahre ihres Lebens verschenkt und das auch selber sagend sozusagen und nicht nur, ah ja, der Max sagt das von außen, bis hin auch zu körperlichen Erscheinungen, denke ich mir so, ah, eigentlich ist das ein weirdes Zeichen, man sagt so, ja, das ist jetzt irgendwie erlaubt. Aber klar, man muss sagen, es ist ja immer noch erst ab 18 erlaubt.
Ja.
So, ne? Und das heißt, die Frage ist, hat das irgendeine Auswirkung auf die unter 18-Jährigen? Kommen die leichter dran, schwerer dran und keine Ahnung was? Das müsste man mal beobachten. Und man müsste sich jetzt mal wirklich angucken, wieso die Quoten sind. Weil ich glaube, man hat davor immer das Gefühl, ja, dann rennen alle dahin und auf einmal werden alle zu Superkiffern. Was, glaube ich, naiv wäre, das zu denken. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende einfach wenig Unterschied macht. Sehr wenig. Ich könnte mir vorstellen, dass dann so Junggesellenabschiede gibt oder keine Ahnung was, mal zum 18. zünden sich jemand eine Lunte an, wie die coolen Kids bestimmt sagen. Und dann merkt man so, ja, okay, habe ich jetzt mal gemacht und jetzt lebe ich mein Leben auch weiter. So, also ich glaube nicht, dass es jetzt auf einmal alle in die Abhängigkeit führt und keine Ahnung was. Irgendwie kann ich mir das auch nicht vorstellen.
Ich glaube schon, dass mehr Leute probieren und deswegen auch mehr Leute weitermachen werden, so absolut gesehen, so einfach, ob das jetzt dazu führt, dass mehr Leute dann irgendwie süchtig werden oder das irgendwie dauerhaft konsumieren, wahrscheinlich schon. Also es wäre komisch, wenn die erste Prämisse stimmt, wenn es mehr Leute probieren. Ich glaube einfach, weil dann, ich weiß noch, für viele war es ja auch so eine Hemmschwelle, dann zu sagen, ja, warte mal, das ist nicht legal, deswegen probiere ich es auch nicht. Und jetzt ist es ja gut, ich kann es ja mal probieren, ist ja auch legal. Auf der anderen Seite fehlt auch vielleicht der Anreiz, es zu probieren, weil es legal ist. Keine Ahnung.
Ja, ich habe das Gefühl, die halt Bock drauf gehabt hätten, viele von denen haben es schon quasi gemacht. Ja. So. Und wer bleibt dann noch so übrig? Dann ist halt die Frage, wie die Prozente aussehen. Ne? Ich kann mir vorstellen, es gibt dann so 5 bis 10% vielleicht der Leute, die sagen, ah, ich hätte mal Bock da drauf, aber hab's nicht gemacht, weil es nicht legal ist sozusagen. Und dann ist sie, also vielleicht, also das ist jetzt einfach so meine Zahl im Kopf. Und von denen bleiben dann vielleicht 2% dran und von denen sind 0,5% schwer, also die dann schwer süchtig werden und irgendwie Probleme kriegen. Keine Ahnung. Aber ich vermute, es befindet sich in dem Bereich und dadurch könnte ich mir vorstellen, dass wir beide wahrscheinlich kaum Auswirkungen davon merken. Vielleicht aber auch nicht. Ich bin gespannt.
Ja. Ja.
Ich habe hier, sonst noch auf meiner Liste noch zwei kleine Sachen. Einmal, einfach jeder Buddy ist mittlerweile Vater. Also alle drei Buddies kriegen Kinder. Ich bin jetzt der Letzte noch ohne. Das ist irgendwie komisch. Es fühlt sich an wie diese Gruppen von Frauen, wo alle auf einmal so Druck bekommen und dann denken so, Wie? Ich bin der Letzte? Aber also auf spaßige Art und Weise. Nicht, dass man wirklich da jetzt den Druck bekommen würde. Aber es ist irgendwie cool zu sehen. Es ist irgendwie süß, wenn so Freunde dann auf einmal so gefühlt so alt werden. Und man so denkt, verrückt, jetzt seid ihr so diese seriösen Menschen, die auf so Kinder aufpassen.
Die
und
ihr
so.
Leben im Griff haben und so.
Ja. Genau. So, das, aber gleichzeitig ist es auch irgendwie schön zu sehen, bei dem einen, der halt auch schon ein Kind auf der Welt hat sozusagen, dass das auch nicht immer so viel mit den Menschen machen muss. Weil ich habe schon viele Geschichten gehört und auch bei Menschen mitbekommen, so, dass die sich schon ziemlich verändern, was auch vollkommen legit ist. So, ich urteile da nicht rüber. Das ändert, glaube ich, vieles im Leben. Aber es war irgendwie schön zu sehen, dass wir trotzdem Super Buddy-Tag in Siegen quasi machen konnten. Und es gar kein Problem war, dass der Kleine irgendwie da war. Und das war irgendwie ganz, ganz süß. Ich freue mich schon so, wenn der irgendwie so 15, 16 ist oder so. Und dann kommen die Buddies zu Besuch und denkt sich dieser picklige 15-Jährige, oh Mann, da sind wir die alten Männer, die hier irgendwie den ganzen Tag Playstation spielen. Und ich will doch nur Wheelies oder Donuts mit meinem Roller machen.
Ja, genau. Da ist man plötzlich in dieser komischen Elterngruppe, wo man sich mal gezwungen fühlt, mit den anderen Kindern abzuhängen, oder weil die Eltern sich treffen und dann sitzt man und denkt sich so, oh Gott.
Ja. Ja. Natürlich hat man den größten Wunsch, dass sie beste Freunde werden.
Easy, oder? Du musst jetzt nur halt zusehen, weil sonst sind die viel zu alt.
Ja, das kommt dann irgendwann später. Das ist schon okay. Die drei sollen erstmal Freunde werden, die Kinder, und dann kommen hier die nach.
Nächste Generation
werden dann. Die ersten sein. Ja, das ist schon okay. Ach, witzig. Das habe ich mir aufgeschrieben. Und eine Sache war noch wirklich ganz witzig. Wir waren, kennst du Till Reiners? Den Comedian, ein Komiker, ein Kabarettist, ein Comedian, der hat auch mal so ein bisschen jetzt für Oliver Welke die Heute-Show moderiert, falls sie Heute-Show noch was sagt, so ein bisschen von früher. Egal, auf jeden Fall.
Komplett
nicht so super alter, also so, ich würde sagen, so alt wie wir wahrscheinlich, ein bisschen älter vielleicht. Comedian, und wir waren bei der Live-Show in Düsseldorf. Der sieht, also wenn du jetzt googelst, Till Reiners, der sieht halt aus wie, also, ja, sieht halt irgendwie so aus wie so ein Everyday-Typ. Irgendwie so,
als wäre er so 15.
Ja, genau, so sieht er irgendwie aus. Und damit beim Live-Programm in Düsseldorf, weil wir immer ganz gerne, es gibt bei YouTube so ein 15-Minuten-Format, das heißt Falsch, aber lustig. Und das ist ein ziemlich witziges so YouTube-Comedian-Impro-Show, wo so drei Comedians stehen, denen wird eine Frage gestellt und die haben so ein bisschen was vorbereitet. Also, es ist gar nicht so wirklich Impro, sondern die haben ja vorbereitet zum Beispiel, keine Ahnung, was sollte man nicht sagen im Kindergarten und beim ersten Date? Und die haben dann da so ein bisschen Gags draufgeschrieben und tragen die vor. Und das ist ziemlich witzig, kurz war dieses Format, so 15 Minuten, ist richtig, also finde ich richtig witzig. Und der hat ein Live-Programm und das Live-Programm war richtig, richtig witzig. Also ich habe lange nicht mehr live so viel gelacht quasi. Mhm. Also, keine Ahnung, wahrscheinlich das letzte Mal bei der ersten Staffel LOL oder so. Also, ne, hier bei Amazon, dieser Serie. So, die erste Staffel war ja richtig witzig, wo man das noch nicht so kannte. Da haben wir uns auch hier tot gelacht. Danach hat sie es so ein bisschen abgenutzt. Aber das war auch so, es war einfach ein richtig witziger Abend. Und das Lustige ist, die Story, die sich durchgezogen hat, weswegen ich das erzählen wollte, ist, dass der Hauptprogrammpunkt in diesem Programm war quasi, was auch die wahre Begebenheit quasi ist, dass er auf witzige Umwege mit Christian Lindner befreundet ist quasi. Also da dachten, also weil das Publikum ist natürlich irgendwie eher so ein bisschen jung, Studentenpublikum, die jetzt irgendwie dann in der Regel FDP nicht so super Hammer finden. Und das war quasi immer so dieser Aufhänger, was so witzig ist, dass er aber die ganze Zeit sagt so, ja, privat war das irgendwie super cool. Wir haben halt quasi nie über Politik geredet und so weiter. Und irgendwie war er dann auch auf seinem Geburtstag und haben sich irgendwie im Urlaub getroffen. Also so ganz witzige, weirde Situationen anhand dieses Beispiels mit diesem Konflikt quasi spielend, was irgendwie Spaß gemacht hat. Und das war irgendwie eine witzige Storyline. Ja, das war witziges Live-Programm.
Ich bin begeistert, so richtig so kulturaffin, so mal hier mal ein bisschen Fibo-Kultur abgecheckt.
Wie so alte Leute. Wir haben Kara ja ausgerufen, diesen Sommer war, ist jetzt der Messesommer. Und genau, wir haben geguckt, was wir noch für Veranstaltungen haben. Ich glaube, wir haben jetzt noch Tickets für Teddy im nächsten Jahr. Trettmann-Konzert haben wir uns noch. Sind wir noch mal. Und ich glaube,
das wird, wie ist das jetzt eigentlich bei Konzerten, wenn jetzt Gras legal ist, wird dir da komplett eine Hotbox, je nachdem, was für ein Konzert du bist, oder? Ist das dann in den
Hallen? Ich glaube, die Veranstalter, genau. Ich glaube, es ist so Hausregeln. Ich glaube, es kommt mal ganz drauf an. Also ich weiß nicht, ob das nur ein Shitpost war auf Reddit, aber ich habe irgendwie nur gelesen, dass Bahnhöfe jetzt irgendwie ihre Hausregeln anpassen und dann eben nicht nur Rauchen verbieten, sondern auch irgendwie Kiffen verbieten müssen in irgendeiner Form oder so. Aber kann auch sein, dass es einfach nur ein Shitpost war. Ich weiß nicht genau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht viel ändert, weil ich vermute, es ist nicht so super offiziell erlaubt wie vorher und es wird trotzdem aber gerade auf so einem Treppenkonzert viele Leute geben, die kiffen.
Das ist vorher schon eine Wolke, ne? Aber jetzt noch voll Kicker.
Ich werde dir berichten, wie es aussieht.
Ach, sehr cool. Sehr cool, sehr cool.
Zwei Punkte habe ich hier noch stehen. Das einmal, ich habe meine Erinnerungsliste cool gemacht. Das finde ich cool. Ich habe mal jetzt hier so ein bisschen, ich musste heute, eine Schülerin hat sich einen Arm oder einen Finger gebrochen. Und eigentlich war geplant, dass ich für sie quasi Klausur schreibe, sie mir diktiert, was ich schreiben soll, was halt super weird ist, glaube ich. Aber das Gute ist, sie war schon fit genug, um selber zu schreiben. Das heißt, sie saß aber so 3 Stunden alleine mit ihrem Raum und wollte ihr nicht das Gefühl geben, dass ich jedes Wort von ihr lese und sie unangenehm beobachte quasi, als der auch nachher die Klausur korrigiert. Das heißt, ich habe so nebenbei versucht, mich irgendwie zu beschäftigen, ohne dass ich jetzt irgendwie meine Klausuren korrigieren konnte oder so, weil ich wollte ja schon irgendwie präsent sein. Und dann habe ich einfach so ein bisschen an meinem Laptop rumgeklickt und habe so jetzt mal mehr mit den Tags und so gearbeitet. Und ich glaube, jetzt habe ich ein richtig gutes System für so unsere Serienliste und so. Jetzt ist es mal so, wenn man weiß, ich habe Bock auf einen Film, kann man den Tag Film anklicken. Dann sind alle Filme so, die wir mal irgendwann so aufgeschrieben haben. Dann kann man davon einen auswählen. Da steht dahinter auch, auf wem Streaming-Dienste sind und das IMDb-Rating. Und das habe ich mit Film, Kino und Serien gemacht. Und Kino steht auch immer dann dahinter, wann der ins Kino kommt, der Film. Das heißt auch so in der Vorschau, jetzt haben wir zum Beispiel aufgeschrieben, habe ich aufgeschrieben, The Fall Guy, was hier mit Ryan Gosling ist, dieser, wo er so ein Sandman spielt, was irgendwie ganz witzig sein soll. Der neue Deadpool 3 mit Wolverine zusammen, der irgendwie im Juli rauskommt. Und irgendwas Gutes noch. Ach, ich kann es ja hier nachgucken. Moment, ich gucke kurz nach meinen Tags, kein Problem.
Hast du das mit den Ratings, Furiosa. Hast du das da reingezogen oder ist es abgetippert?
Nein, ich habe abgetippert. Okay. Also irgendeinen coolen Hack habe ich nicht gefunden dafür, leider. Aber nein, ich habe es einfach reingetippt. Und Furiosa noch, genau, der Mad Max-Film quasi. Das sind jetzt so die nächsten 3 Kinofilme vielleicht. Das fand ich noch cool, das wollte ich nur erzählen. Sehr und ansonsten cool. Ist gerade witzige Abi-Zeit. Ich war letzte Woche ja 2-mal schön in der Sauna, weil ich einfach vormittags jetzt zwischendurch einfach frei habe, was irgendwie witzig ist. Und bin schon mit dem Grundkurs durch zu korrigieren, das ist ganz cool. Und jetzt kommt der LK noch. Ich habe die Zweitkorrektur vor einem anderen Grundkurs oder der Gesamtschule gerade schon durchgemacht. Und plane gerade die mündlichen Prüfungen, aber als Vorsitzender diesmal. Das heißt, ich muss nicht so mega viel protokollieren, sondern ich bin quasi der,
die Fragen
der irgendwie in Verantwortung ist, das ist ein bisschen unangenehm irgendwie, aber weniger Arbeit habt. Also ich, im Prinzip ist dann der Vorsitzende immer der, ne, wenn du hast ja dann 3 Leute da sitzen und dann wird ja immer so über die Note diskutiert und am Ende sagt dann vielleicht einer die Note und ist der Vorsitzende quasi nachher der sagt, nein, wir geben diese Note sozusagen. Ja, das heißt, es kann irgendwie wichtig und unangenehm werden, aber in der Regel hast du einen relativ entspannten Prüfungstag. Genau, und deswegen, das ist so ein bisschen die Abi-Zeit. Es kommt noch es ist so in der Grundschule in so 2 Perioden eingeteilt. Die erste Periode ist jetzt, wo ich nur eine Dauerbereitschaft quasi habe für meine wegfallenden Kurse. Also ich habe ja jetzt gerade 5 Stunden weniger. Und davon muss ich jetzt quasi nur eine vertreten, weil ich ja korrigiere sozusagen. Das war eine Korrekturentlastung. Und in der zweiten Periode kommen 5 Dauerbereitschaftsstunden. Und vor denen habe ich ein bisschen Angst. Das ist diese Phase, wo ich schon mal von erzählt habe, wo ich dann auf einmal 5 Stunden in irgendwelchen Lerngruppen bin, ohne irgendwie die Fächer zu haben wahrscheinlich, wo ich einfach, hallo, wer ist dieser random Typ, der für einen Monat hier ist? Hallo,
ja, klar.
Ich bin's. So, da bin ich mal gespannt, wie das wird. Und ansonsten kann ich dir noch von der Gesamtschule gerade erzählen, das ist so witziges IT-Chaos ein bisschen. Mir tun sie ein bisschen leid, unsere IT-Menschen. Habe ich dir ja schon mal kurz zwischendurch erzählt, weil eigentlich alles super cool ist. Also auch die Smartboards und so sind richtig cool, wie ich finde, aber die halt leider so Macken haben noch. Also die haben manchmal leider so manche Probleme mit, dass irgendwelche Pins gebraucht werden zum Beispiel, aber unsere IT-Leute haben diese Pins auch nicht. Das heißt, die müssen dann immer bei der Firma nachfragen und bis die Antwort dauert, es halt natürlich ein bisschen. Das heißt, unsere Netzwerker werden gerade so viel bombardiert mit Anfragen. Und manchmal ist es so, dass man so denkt, ja, start einfach den PC neu, also so Billo-Anfragen, aber manchmal sind es auch einfach so Anfragen, die man einfach nicht lösen kann. Und das sind so super individuelle Sachen. Zum Beispiel bei mir war es jetzt so, ich musste mein Dienstlaptop irgendwie updaten aber es war einfach eine App nicht da. So, die war einfach nicht da, die sollte da sein, sozusagen. Und ich konnte, hab versucht, selber zu troubleshooten, damit ich denen nicht noch mehr Arbeit mache. Aber es ging einfach nicht, weil ich bin nicht Admin, ich kann es nicht selber runterladen. Das heißt, es musste eigentlich über den Server quasi zugespielt werden. Beim Neustart hat er es auch irgendwie installiert, aber es war nicht da. So, dann muss ich natürlich auch zu denen hin. Und es hat eine Stunde gedauert, na, sagen wir, 45 Minuten ungefähr gedauert, bis dann der Admin diese App auf diesem PC gebaut hat. So, also bis er die da drauf gekriegt hat. Und nicht, weil er irgendwas nicht kann, sondern es war irgendwie in der Registry die App irgendwie noch mal so halb installiert irgendwie drin und die musste erst mal runterschmeißen. Es ging nicht so einfach, blabliblub. Wenn ich mir vorstelle, dass die das halt für 100 Dienstgeräte machen müssen, also weil das ist ja ein Fehler, der kann halt passieren. Das ist nicht, weil irgendwer Mist gebaut hat, weil irgendwas scheiße ist, sondern und da denke ich mir wieder, es muss einfach in Schule mehr externe Mitarbeiter geben, glaube ich, damit Lehrerinnen und Lehrer entlastet werden von solchen Dingen. Also, weil wenn man digitalisieren will, geht es halt nur, wenn man da irgendwie mehr unterstützt, glaube ich. So gut es eben unsere Leute machen. Aber die tun mir echt ganz schön leid. Weil natürlich dann auch die Lehrerinnen und Lehrer so ein bisschen die Lust daran verlieren. Ne? Du kannst dir vorstellen, es gibt in so einem Kollegium dann immer genug, die auch eh kritisch sind gegenüber dann so digitalen Tafeln und keine Ahnung was. Und die werden natürlich dann so ein bisschen, das ist Wasser auf deren Mühlen. So, wenn die dann sagen, ja, hab ich doch gleich gesagt, das ist nicht so und so, ne? Ja, das ist ein bisschen spannend, aber ich hoffe und glaube, das sind halt jetzt so ein bisschen die ersten ein, zwei Monate und dann läuft das, dann lüppt der Hase. Ich hatte bis jetzt auch keine Probleme, was die Tafeln angeht und bin eigentlich ganz happy mit denen und will sie gar nicht mehr missen eigentlich. Es ist irgendwie schärfer, es ist cooler als die Beamer und das macht irgendwie Spaß, mit denen zu spielen.
Wie machst du es jetzt mit deinen Geräten? Hast du jetzt, benutzt du das? Ah, okay.
Nein, Quatsch. Ich habe auch im Zuge, dass dieses Laptop so ein bisschen versagt hat, habe ich ein HDMI-Kabel in meinen Laptop angeschlossen. Okay. Und damit läuft es einwandfrei zum Lüften. Okay. Deswegen ist das alles cool. Ja.
Klingt gut. Klingt gut. Das gute HDMI-Kabel rettet immer die Situation.
Absolut. Absolut. Das HDMI-Kabel rettet. Oh, nice. Ich hab auch schon versucht, mich kabellos zu verbinden, hab mir so eine App runtergeladen, damit ich mich kabellos verbinden kann, aber dafür muss man leider im Intranet sein und im Intranet bin ich nicht, ich bin quasi nur in einem normalen WLAN und so und dann
so secure, Digga, so secure.
Nimmst ein Kabel, ja, es wird auch, also es ist nicht nur Farce, wird auch wirklich so gemacht, weil ich dachte auch so, ach komm, die App installierst du ja schnell, weil es ist schnell selber auf dem Dienstlaptop, ne, ist ja kein Ding, braucht ja nicht jemand anders für dich machen. Nein, du darfst keine App installieren. Ja, vielleicht zu Recht in so einem Lehrer- Team, weil es wahrscheinlich genug Leute gibt, die irgendwie einen Scheiß installieren würden.
Ja, klar. Aber
das macht natürlich dann manchmal auch mehr Arbeit sozusagen. Ja.
Hast du mitbekommen, du kannst jetzt auf deinem iPhone jetzt so einen Emulator installieren. Kannst du Gameboy hier, alle möglichen Gameboy-Dinger und so kannst du machen jetzt.
Aber sind die schon gelöscht worden wieder?
Nee, wieder da.
Wieder da? Okay, weil ich habe das so in den letzten Tagen verfolgt, war so, okay, der Gameboy-Emulator ist da. Er ist wieder weg. Jetzt gibt's einen Gamecube-Emulator. Er ist wieder weg. Jetzt, weil, aber ich glaube immer nur, weil der Originalhersteller den quasi gestrikt hat, sozusagen.
Wahrscheinlich, ja.
Und was haben wir jetzt gerade da?
Ich glaube, wieder den, der am Anfang da war, wenn ich mich nicht irre.
Okay.
Das finde ich ein bisschen runtergeladen cool. Und dann dachte ich mir so, was tue ich denn hier? Ja, weißt du, ich meine, ich hatte dann einfach so gedacht, ja. So, hey, ich kann das, also es geht jetzt, ich kann das nicht machen. Das ist nicht Purchase History hier. Warte, ich hab hier mal gucken. So, was hatte ich denn? Was ist das denn für ein Manchmal ist Apple auch einfach nur anstrengend. Zeigt mir immer alles, die zeigt mir alle Apps, die ich gekauft habe. Hier IGBA.
Also Game Boy Advance quasi, ne? Yes. Wahrscheinlich.
Gucken, ob ich den wieder runterladen könnte. Das ist wichtig für alle, die jetzt noch zuhören.
Ja. Weil. Nee, geh nicht.
Ne? Wahrscheinlich.
Aber es gibt, glaube ich, immer noch mal andere jetzt. Also ich habe nur immer gelesen, es wird gerade irgendwie so ein bisschen probiert, den richtigen Emulator wieder zu finden. Und ich verstehe total den Reiz daran, hätte da auch irgendwie wieder Spaß dran, aber ich wüsste genau, ich hätte da eine halbe Stunde, würde ich dann Pokémon Silber spielen oder Gold und würde danach feststellen, wie du sagst, was mache ich eigentlich?
Ich habe jetzt einfach Ich belüge mich nicht selbst. Ich, auch wenn der Reiz da ist. Die Vorstellung ist cool, aber man hat ja dann auch so die ganzen To-Dos und Problemchen und Themen, die eigentlich wirklich wichtig sind. Das wird einem nie dieses Gefühl wie der Kindheit geben, dieses Gefühl der Sorglosigkeit und dieses Gefühl des unendlichen YOLOs. Das kannst du nicht emulieren. Dafür musst du.
Ja. Das kriegt nicht. Ich glaube auch. Und vor allem, wenn es nichts Neues sozusagen ist, wenn du versuchst, mit was Altem das wieder aufleben zu lassen. Ich glaube, du könntest das wieder aufleben lassen mit dem neuen heißen Scheiß. Wenn du, also, ne, keine Ahnung. Nehmen wir jetzt auf mal Virtual Reality oder so. Mhm. Ne, wenn das auf einmal, das kann dich, glaube ich, schon wieder dahin blasen, diese Sorglosigkeit quasi so ein bisschen. Aber da musst du halt auch noch eben die Zeit für haben und so weiter und so fort. Aber ich glaube, bei den alten Sachen versuchst du dann immer diesen alten Gefühl hinterher zu laufen und die kriegst du halt einfach so nicht wieder.
Ich glaube auch, ich bräuchte eher so ein Pre-Workout mit Nikotin-Pad plus Virtual Reality und dann noch so Spritzer, so pure Glücksgefühle in Oberarm. So, ich glaube, das könnte es vielleicht hinkriegen.
Damit du wieder was spüren kannst.
Ja, damit ich eben nichts mehr spüre. Ach, komplett so. Oder so ja, vielleicht wäre der Cocktail ja nicht gut genug, weil das. Ne? Ja. Ja, aber die nächsten Wochen werden bei mir ziemlich, ziemlich voll. Ja. Alles voll gepackt, quasi bis zum Sommer jetzt nochmal hardcore. Und ich werde jetzt am Samstag wahrscheinlich, wenn alles glatt läuft, soll das Wetter ja wieder besser werden. Da fahre ich nach Bonn in so einen Laden und dann kaufe ich mit Fahrrad. Und dann fahre ich mit Fahrrad zurück. Ah!
Nice, Fahrrad-Willis am Start. Geil. Yes.
Ja, es wird halt einfach nicht so richtig, also es wird besser, aber nicht in dem, also mein Fuß macht immer noch, der zickt immer noch rum und dann dachte ich mir so, okay, fuck it. Jetzt, die letzten zwei Wochen waren okay, da war eh Wetter so doof, wie du auch gesagt hast, da hat man auch gar nicht so das Verlangen. Aber jetzt, wenn ich die Vorhersage gucke, dann soll es ab Samstag ja wieder so ein bisschen oder zum Wochenende hin wieder warm werden. Und da werde ich striken.
Geil. Lass dich doch nach Bonn fahren und fährst mit dem Fahrrad zurück.
Hm? Das ist der Plan, ja.
Ach so, cool. Ach, willst du auch machen? Ja, geil. Ja, cool.
Ich wüsste auch nicht, wie ich das Fahrrad sonst in den kleinen Ford Fiesta quetschen soll. Aber vielleicht auch so einfach das Gefühl, da hat man es schon mal gemacht, was das mal wieder gefahren. Ja.
Auf jeden Fall, nimm dir schön einen Helm mit, ne? Nicht vergessen.
Den muss ich mir kaufen. Ich habe
ja
keinen.
Ja, geil.
Ich habe so meine Kaufliste. Ja, ich hab so bei Fahrrad XXL oder so.
Achso, der ist, glaube ich, so die größte Marke. Da habe ich online damals, als du 16 warst oder so, deine Trainingshandschuhe für dieses Fitnessstudio, die ich dir mal irgendwann zum Geburtstag geschenkt habe, gekauft. Fällt mir gerade ein. Nice. Mit irgendwem zusammen. Die habe ich dir mit Peter oder so geschenkt, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr.
Ja.
Witzig. Naja.
Ich habe den online geguckt und dann habe ich halt ein Fahrrad gefunden, was so preis-leistungstechnisch irgendwie ganz geil war. Aber ich mir dachte, boah, das finde ich irgendwie gut, das will ich haben. Genau das. Mhm. Dann gab es das aber nur noch in Mainz zu kaufen. Kannst du dich online bestellen, du kannst nur noch in Mainz kaufen. Ich dachte so, boah, wie ätzend. Und dann habe ich so geguckt, gibt es das Rad noch quasi in der Größe, wie ich es brauche, irgendwo in der Nähe. Und der Hersteller hatte in Bonn selbst so einen Flagship-Store, so einen ganz großen. Ah. Und dachte ich mir so, das bietet sich an, das ist ja nicht so weit weg. Oder wie kann man das da direkt vor Ort holen? Da kann ich nochmal drauf sitzen. Ich hasse dieses, sie müssen uns ihre Maße sagen. Dann sagen wir, welche Rahmengröße sie brauchen. Ich denke mir so, funktioniert das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Deswegen
vor Ort. Ich glaube, du musst irgendwie so innere Oberschenkellänge bis ne, nach oben messen und so. Das Gute ist, als ich mir vorgekauft habe, war es einfach nur, willst du M, S oder L?
Ja, aber selbst da, ne, bin ich jetzt M, bin ich L? Ja. Weiß ich nicht, wahrscheinlich M.
Wir sind nicht L, Willi, wir sind nicht L.
Ja, aber du.
Oder?
Bei dem gab es so eine Tabelle und da war es so relativ, ich bin relativ knapp so zwischen, also wahrscheinlich eher großes M. Weil da gibt es M und dann drei Rahmengrößen. Denke ich so, macht's doch komplizierter.
Ah, okay.
Okay. Aber mal gucken. Ich hoffe, das klappt.
Dann Samstag? Ab.
Yes. Frühestens Samstag und dann.
Dann können wir mal eine Fahrradtour machen.
Genau, können wir das so machen. Ich fahre zu dir und dann fahren wir
zu dir?
Zu mir und dann noch in die Mitte und dann fahrstecken. Keine Ahnung. Ja. Ich habe extra so ein Fahrrad hier ausgesucht, was für Langstrecken gut ist, aber auch. Mhm. Also so eine Art, sieht aus ein bisschen wie so ein Rennrad, ist es aber
ein Gravelbike?
Exakt, ja.
Ah, da habe ich auch am Anfang gedacht, ob ich mir so eins holen möchte.
Aber warum hast du es so cool gemacht?
Ich habe es, glaube ich, nicht gemacht, weil ich dachte, dass für die Strecken, die ich hier im Zweifel fahren will, was ja zur Kletterhalle und zurück ist im Zweifel, dass entweder overtuned ist, also es einfach quasi nicht notwendig ist sozusagen. Oder ich dachte, wenn ich so durch so Schlamm und so, also hier durch so Feldwege fahre, dass da die Reifen zu dünn sind vielleicht. Aber ich glaube, das ist Schwachsinn, weil ich glaube, genau dafür sind diese Fahrräder da. Also ich habe es von genug Leuten gesehen, die das genau machen. Aber dann dachte ich, das ist irgendwie so profimäßig, da habe ich Angst vor. Deswegen habe ich so Citybike. Ich habe danach Citybikes gesucht, wo ich dachte, das ist irgendwie so mein Case. Aber nicht, dass ich bereuen würde, aber ich finde die schon ganz geil, diese Gravel-Bikes.
Ich dachte mir auch, das ist so der perfekte Mix zwischen, ich kann ja so auf den Feldwegen, ist halt sowieso perfekt, kannst ja ballern wie bekloppt, aber ich könnte auch hier auf dem Damm halt diesen Kiesweg damit fahren, das sollte mich auch klar gehen und damit habe ich eigentlich alle Wege, die hier interessant sind, abgedeckt. Und schön so ohne den ganzen Quatsch, ne? So kein Schutzblechen, den ganzen Schmu. Ich denke, ich fahre eh nochmal schön im Wetter. Fuck it.
Wie machen wir das vor?
Ja, aber es ist sehr blöd fürs Fahrrad, wenn man mal Regen fährt und so.
Stimmt, muss man sauber machen und so. Mega nervig.
Übelst nervig. Ich hab
keinen Bock.
Und da gab es so, das ist halt bei der Kategorie, ist das okay. Entweder du hast so das Billigste vom Billigsten, das ist auch schon nicht ganz günstig, oder du hast halt direkt so Reise, wo du denkst, okay, ich will jetzt nicht Triathlon fahren, also chillt mal kurz bitte.
Ja, absolut. Ja. Ja, spannend. Da bin ich gespannt, was du da erzählen wirst am Samstag. Freue ich mich auf deinen Bericht.
Yes.
Und Arbeit einfach, weil Projekt einfach viel verlangt gerade. Ist irgendwie ein neuer spannender Step, von dem du berichten kannst? Oder ist es einfach, also warum ist jetzt auf einmal mehr? Also, was heißt auf einmal?
Also, weil allem, was ich gerade, wo ich meine Finger dran habe, ist quasi jetzt so gleichzeitig überall so die nächste Stufe erreicht. Also bei diesen ganzen Webseiten ist es so, dass quasi die ganzen Webseiten so geil mittlerweile sind, dass da echt relativ gut Traffic drüber kommt.
Geil.
Und also halt einfach organisch über Google und jetzt ist es so ein bisschen so Blut geleckt. Jetzt sagen alle, boah, können wir das nicht noch geiler machen? Kann ich da noch einen Blogpost machen? Kann ich da noch mal ein bisschen, soll man nicht ein bisschen Werbung schalten und so? Und das ist halt so jetzt eher so die Frage, okay, mach ich, helfe ich oder sage ich, such dir eine Agentur, so, das ist gerade so ein bisschen das austarieren und mal ein bisschen planen. Und bei Maudash selbst ist auch einfach gerade jetzt so, wie soll ich sagen, so Ding, ist so ein so Level erreicht, wo man merkt, okay, jetzt wird es richtig ernst, so, jetzt geht's von 30 Mitarbeitern auf 120 in den nächsten 12 Monaten, so. Oder nächsten 18 Monaten. Also wird es nochmal riesen Step.
Ach, krass.
Und das ist halt einfach viel Planung und viel Überlegen und Entscheidungen treffen, damit halt das nicht alles so überrollt wird. Das ist, glaube ich, so bis Sommer jetzt einfach für alle Projekte so. Die aktuelle Phase ist halt ein bisschen planen, ein bisschen ballern und dann kommt Sommer und dann ist erstmal wieder entspannter.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, das, was man sich ja auch so ein bisschen wünscht. Ich frage mich immer, ob es bei so einer Arbeit wie bei dir dann ist, dass das so ein, wie soll ich sagen, unerfüllbarer Traum ist, weil ich, für mich ist es jetzt so, wenn ihr jetzt 30 seid und dann 120 werden wollt in den nächsten anderthalb Jahren, zwei Jahren, würde das in meiner Welt bedeuten, für dich weniger Arbeit, weil mehr Schultern, auf die das verteilt wird, also mehr Freiheit sozusagen, aber wahrscheinlich ist das ein Trugschluss, weil mehr Leute da, das heißt, das Unternehmen wächst, das heißt, mehr Aufgaben, das heißt, wahrscheinlich bleibt es immer irgendwie ähnlich, das Pensum, oder? Oder erhofft man sich schon, erhoffst du dir schon, dass du dadurch Aufgaben abgeben kannst und solche in die Richtung.
Nur,
du dir eh neue Aufgaben, so richtig
nur um neue anzunehmen, weil im Grunde genommen meine Aufgaben werden sich halt, also ich glaube, viele, die jetzt gerade so, also viele müssen, also ich glaube, jeder muss sich dann jetzt irgendwie überlegen, was für eine Rolle er dann demnächst haben möchte und kann und soll. Und für einige wird das bedeuten, dass man halt von, ich mache halt vieles selber zu ich mache halt gar nichts mehr davon selber, in bestimmten Bereichen geht und dafür aber dann halt andere Bereiche neu für sich erschließt. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe jetzt zwei Menschen, die direkt quasi an mich berichten. So.
Geil, wie der Präsident. Werden,
bitte?
Wie der Präsident der Vereinigten Staaten.
Ja, so ein bisschen. Zwei
Leute direkt an mich berichten, geil.
Ja, so ein bisschen. Ne? Und dann sind es halt zwei Leute. Das heißt, ich kann halt mit zwei Stunden die Woche so alles, was nicht 100% arbeitsbezogen ist, kann ich in der Regel halt irgendwie mit denen halt irgendwie sprechen, von welches Gehalt bis hin zu was für Problems gibt es im Team vielleicht, ne? Was für Weiterbildungsangebote, wie geht's dir, einfach mal ein bisschen labern und so. Das sind zwei Stunden.
Unnötige Sachen.
Ne? Nein, das ist also, könnt ihr natürlich, aber halt zwei Stunden. Ja. So. Und wenn ich jetzt überlege, okay, aber in den nächsten Monaten werden es halt acht Leute, das heißt, statt halt zwei Stunden am Tag, soll es halt ach, ist das ein ganzer Tag, so okay, das fällt mal weg. Und dann werden halt neue Aufgaben entstehen, wie, okay, wie koordinieren wir uns als größeres Team dann, ne? Jetzt aktuell kannst du gar nicht so auf die anderen Füße so groß treten, weil es so viel Platz noch. Aber es wenn dann,
wenig Füße.
Ja, aber dann nächsten halt ganz viele Füße. Das heißt, wir müssen halt gucken, okay, wie sorgen wir dafür, dass wir an einer Sache arbeiten, aber nicht gegeneinander arbeiten. Oder also nicht im Sinne der, ich will dir was Böses, sondern im Sinne von, oh, ich habe nicht gewusst, dass du auch daran arbeitest. Und ich wusste nicht, dass wir da jetzt auf einmal diese Richtung einschlagen. Das heißt, viel Koordination, gemeinschaftliche Planung, Synchronisation, solche Sachen müssen dann auf einmal stattfinden. Das heißt, irgendwer muss überlegen, wie machen wir das? Was für Prozesse wollen wir haben? Wie gestalten wir das, ohne dass es jetzt irgendwie langsamer wird für alle Beteiligten und dass wir irgendwie, also wie können wir Leute zunehmen und quasi idealerweise jeder im gleichen Tempo weitermachen, ohne dass wir uns da irgendwie gegenseitig irgendwie. Und ich glaube, das wird halt für viele jetzt die Frage, so wie kann ich halt von meiner bisherigen Rolle, wo ich halt auch viel mitmache, wo ich viel auch beim Design und so, weil ich ja auch Sachen selber oder sag hier, lass uns den Text so und so schreiben oder ne, lass uns das Feature so und so machen, einfach sag, okay, das mache ich halt einfach nicht mehr plötzlich. Das ist einfach nicht mehr meine Aufgabe, sondern ich.
Ist das denn das C vor dem Namen? Ist denn das?
Nicht unbedingt, das ist unterschiedlich.
CTO? Nein, okay.
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt da so ein paar Faustregeln, so quasi, dass man sagt, Beispiel, also ich ziehe mir jetzt irgendwas aus dem Po, aber so ungefähr, so grob, wenn du sagst, wenn du selber jetzt irgendwie Leute managst, die quasi der unteren Stufe sind, dann bist du nicht automatisch im Vorstand von irgendwas, sondern dann bist du in der Regel halt, managst du halt einfach, bist du Teamleiter quasi. Wenn du wiederum Teamleiter managst, dann bist du irgendwie Head of irgendwas, beispielsweise. Mhm. Wenn du die Head of managst, dann bist du Vice President of irgendwas. Und wenn du die Vice President managst, dann so kannst du das so strukturieren. Das muss nicht so sein.
Kannst du dich Vice President nennen? Egal, ob du den Posten hast oder nicht, ich find's ganz geil. VP, Willi, finde ich ganz geil.
Ja, aber auch irgendwie komisch.
Weil du kannst dann auch das VP kannst du mit W und P schreiben, weil dann ist es auch einmal auf einer Seite der Willi President und auf der anderen Seite ist der Vice President, also der Weise Präsident. Finde ich ganz gut.
Das Gute ist, ich muss mir gar keine Gedanken darum machen, weil das ist nicht meine Aufgabe, sich diese Struktur zu
bringen. Sehr gut.
Und so hat jeder, also so jetzt muss sich jeder die Strukturen halt für sein Level irgendwie überlegen. Und in meinem Fall ist es halt, okay, wie können wir halt alle Designer, Produktleute irgendwie koordinieren und gucken, dass.
Oh, spannend.
Die halt die ganzen neuen Programmierer, die jetzt kommen, wie dass die halt die gut versorgen, wir coole Entscheidungen treffen, das Produkt cooler wird und so. Ja.
Das klingt ist halt aber, auch. Ja, klingt interessant, aber auch nach einer echt großen Aufgabe. Also nach Arbeit einfach.
Das ist halt, also es klingt so doof, aber es ist oft so Arbeit, wo die Arbeit halt darin besteht, sich hinzusetzen, sich zu gucken, wie haben es andere gemacht, dann so überlegen, wie gibt das Sinn, mit anderen zu reden und sagen, ja, wollen wir das so strukturieren? Was hältst du davon? Sollen wir das mal ausprobieren? Mhm. Und dann fängst du halt an, okay, jetzt haben wir die grobe Struktur, aber lass uns mal eine Person einstellen, aber wen zuerst? Weil du hast ja das geplant und dann nimmst du die Person zuerst, dann musst du jemanden finden. Es führt viele Bewerbungsgespräche und den ganzen Kram. Also es ist halt viel Arbeit, die gar nicht nach Arbeit klingt, weil du nichts produzierst im klassischen Sinne, aber du produzierst halt die Struktur, damit Leute produzieren können.
Das halt, für mich klingt das nach viel Arbeit, ehrlich. Also nach Arbeit schon. Weil ich stelle mir auch vor, da sind 10 Leute eingestellt. Auf einmal merkt man, unser Konzept war eigentlich bis hierhin ganz okay, aber jetzt funktioniert es nicht mehr. Wir müssen das Konzept nochmal neu strukturieren, weil es muss ja organisch mitwachsen. Weil es gibt wahrscheinlich nicht den Blueprint-Struktur für ein Unternehmen wie euch. Mm-mm. Das heißt, man muss immer das wieder hinterfragen und neu iterieren.
Genau.
Vielleicht.
Ja. Ja, aber genau so ist das, dann stellst du Leute ein und dann merkst du so, die sind echt scheiße.
Ja, das
du musst dich dann auch wieder da kümmern und gucken. Und das heißt, oft ist es so, dass halt die Planung super schwierig ist, weshalb ich halt von meiner eigenen Erwartungshaltung an mich selbst halt einfach sage, okay, es wird jetzt einfach krass, egal was passiert, weil ob jetzt gut läuft, wird's krass, wenn es schlecht läuft, wird's krass, wenn es irgendwie mittelgut läuft, wird's auch krass, weil es werden immer wieder neue, es entsteht irgendwo ein Vakuum. Du weißt nicht genau wo, ob du weißt, dass es passiert, oder musst du halt gucken, wie du das füllst, so vorübergehend. Ja. Aber es ist halt auch cool, eine coole Aufgabe in der Hinsicht, weil das halt nochmal irgendwie, obwohl es derselbe Bereich, dasselbe Unternehmen, dasselbe Produkt ist, ist es aber eine ganz andere Aufgabe für mich jetzt in dem Fall. Für alle anderen natürlich auch.
Naja, aber auch eine Aufgabe, wo du dir quasi erarbeitet hast, die auszufüllen durch deine Erfahrung jetzt einfach in den letzten Jahren, dafür, dass du immer noch ein junger Typ bist, ist ja trotzdem irgendwie cool, so eine Aufgabe zu machen, wo man vielleicht denkt, okay, das sind so Aufgaben, die sonst so 50-, 60-jährige Unternehmen machen und deswegen läuft es vielleicht manchmal auch nicht so unbedingt und nicht nur deshalb vielleicht, ne, aber das, was dann vielleicht so alte Strukturen sind, die halt so bestehen, weil sie immer so bestanden haben und jetzt die Chance zu haben, diese von Grund auf irgendwie so zu bauen und mal zu gucken, was geht, finde ich eigentlich ganz cool.
Ja, ich glaube halt, dass tatsächlich gar nicht so sehr die die Anzahl der Jahre, die du irgendwas gemacht hast, da so hilfreich unbedingt ist. Hm. Also ein bisschen was an Erfahrung ist notwendig, damit man halt nicht komplett sich was Dummes überlegt, glaube ich. Hm. Aber das war's auch. Also dann hört's auch auf, weil dann denkst du ja auch so, also alles andere ist halt so individuell für den aktuellen Kontext mit den aktuellen Leuten. Und das ist halt genau die Herausforderung. Du kannst halt sagen, ja, es gibt so eine bestimmte Rolle zum Beispiel in Unternehmen, weiß ich nicht. Spezialist für bestimmte oder Superdesigner XYZ. Klasse. Aber wenn du diese Person nicht in der Form findest, musst du anfangen zu modellieren und zu überlegen und Prozesse halt anzupassen und da hast du persönliche Wünsche von Leuten, die sagen, hey, das ist aber gar nicht mein Traum, ich will eigentlich das machen. Das heißt, ich glaube, so viel Erfahrung hilft da gar nicht, weil jede Erfahrung ist einfach nur so, wie du gesagt hast, eine Art, das zu machen, aber die wird eh nicht 100% passen. Und ich glaube, das, na gut, vielleicht hilft die Erfahrung zu haben, das quasi jetzt flexibel Entscheidungen zu treffen, aber das
vielleicht
das
für so eine Art Ruhe und für Standing, könnte ich mir vorstellen. Also vielleicht auf der einen Seite, dass du halt eben weißt, okay, es klappt oder es klappt nicht. Manche Sachen, es werden Probleme geben und so. Wenn ich jetzt das neue Unternehmen wäre, würde ich wahrscheinlich denken, Gott, ich darf nicht verkacken vielleicht. Und das andere einem zutrauen, dass man das kann vielleicht. Dafür könnte ich mir auch vorstellen, sind diese Kennwerte irgendwie wichtig. Das ist irgendwie zwar doof, dass es so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass jemand dir eher vertraut, wenn ich weiß, ah, Willi ist seit Anfang an dabei und irgendwie hat der einen Peil davon, was vielleicht verkehrt ist, aber weil genauso kannst du ja auch schlechte Entscheidungen sozusagen treffen.
Ja,
aber
ja.
Ich glaube, die Grundeinstellung wäre erstmal, okay, ich vertraue dir erstmal, dass du eine gute Struktur aufbaust, als wenn da jetzt wer Neues reinkommt und sagt, ich mache das hier alles neu, überlass das mir und ich weiß gar nicht, wie sehr gut der das Produkt verstanden hat. Vielleicht hat er es super verstanden, vielleicht aber auch gar nicht so, ne? Aber ja.
Ja, ist wirklich das aller Wichtigste ist Überzeugung von dem, was man glaubt, was richtig ist. Also jetzt nicht nur unbedingt, um das Standing zu haben, sondern einfach nur, um, wie soll ich sagen, sich selbst nicht verrückt zu machen und niemanden. Und,
um ruhig schlafen zu können.
Ja, aber auch so, um, egal wer du bist, ich glaube, egal was du machst, du musst an den Punkt kommen, wo du sagst, ich glaube, dass das Richtige ist. Bin nicht 100% sicher, aber ich glaube es mit sehr hoher Sicherheit schon. Weil anders, glaube ich, dreht man durch oder fängt an, immer wieder das Gleiche zu machen, nämlich, hier ist eine Pro-Kontra-Liste, kann das irgendwer entscheiden? Und ich glaube, egal was man macht, egal ob man, also in jeder Position, egal in der Firma, in der Schule, glaube ich, das Wichtigste ist einfach zu sagen, okay, bei allem, was ich weiß, ist das der richtige Weg und ich glaube da dran. So. Und das halt auch noch durchzuziehen, weil es wird immer Situationen geben, wo man zweifelt. Es wird Situationen geben, wo es nicht so klappt, weil es, kein Weg ist so straight nach oben rechts. Es läuft perfekt, sondern es ist immer irgendwie Schwankung. Und ich glaube, Überzeugung ist das A und O. Das ist das, was ich den Leuten versuche, irgendwann zu sagen. So, es ist scheißegal, ob das beste Design ist, aber du musst selber glauben, dass es das ist. Mhm. Ansonsten hast du von vornherein verkackt. Und als Entwickler, wenn du jetzt sagst, wir machen jetzt diese Programmiersprache, dann musst du selber daran glauben, du musst dafür kämpfen können. Wenn du es nicht kannst, dann
mach was anderes. Also dann nimm die andere Option irgendwie so, ne? Ich kann dir noch ein Beispiel aus der Schule geben gerade, nur dann können wir auch einen Cut setzen, aber das war jetzt beim Auspacken so der Abiturklausuren und so, ne? Dann gibt es dann immer so Lehrerinnen und Lehrer, die halt da super nervös werden, auf einmal diese Klausuren, weil wir kennen die ja vorher nicht. Und das heißt, du merkst auf einmal, die Leute fangen an zu zweifeln. Habe ich das Richtige unterrichtet? Oh nein, können meine Schüler das? Und so weiter. Und das ist ja vollkommen normal, dass man erstmal überlegt, wenn man so eine fremde Klausur bekommt, oh Gott, können das die Leute?
Mhm.
Und deswegen habe ich mir schon total angewöhnt, für mich selber so wirklich so wie so ein innerer Monolog immer zu sagen, die können alles. Du hast die gut vorbereitet, die kriegen das hin. Ich bin überzeugt davon, dass es guter Unterricht war. So, dann siehst du die Klausur. Okay, so, dann bin ich erstmal entspannt in diesem Auswahlprozess. Andere sind schon nervös, obwohl es gar nicht sein müssten. Also nicht, weil ich besser bin oder sonst irgendwas, darum geht es gar nicht, sondern ne, das einfach nur von der Einstellung her. Auf einmal super nervös. Das steckt natürlich auch andere Lehrerinnen und Lehrer an. Dann sagen die, oh, dann war das bei mir vielleicht richtig. Und auf einmal merkst du, wie so ein Lauffeuer sich ausbreitet.
Ja, genau.
Und das Spannende ist, am nächsten Tag wird dann Klausur geschrieben. Und dann sind manche von den Schülerinnen und Schülern nochmal genauso. Und sind dann so, dass du einfach von der Präsenz merkst, weil dann stehen alle Lehrer stehen vor diesen Schülerinnen und Schülern und packen ihre Klausuren aus. Und dann gibt es halt Lehrerinnen und Lehrer, die da drauf gucken und schon sagen, oh, da fehlt eine Klausur. Ah, da fehlt eine Klausur. Hellas, da fehlt eine Klausur. Und so, und man ist so, entspann dich. Die Schülerinnen und Schüler sehen das schon und gucken so.
Ja, ist ansteckend, ja.
Was passiert hier genau? Und du denkst so, das Einzige, was sie gerade nicht gebrauchen können, ist Verunsicherung. Sondern die brauchen jetzt Überzeugung. Und du weißt, es kann nichts schiefgehen. Also, selbst wenn da eine Klausur fehlt, dann kopiert man die. Das heißt, selbst wenn Fehler passieren, ist deine Aufgabe, in meinen Augen, zu zeigen, wir haben das hier alles im Griff. fehlende Klausur, ich gehe schnell kopieren, kein Problem, das funktioniert. Und dann nicht so, wer macht eigentlich Aufsicht gleich in der zweiten Stunde? Oh Gott, haben wir genug Klausurbögen? Und so, und die Schüler sitzen da so, ja, ich weiß nicht. Das ist halt, das finde ich immer, oh, genau dieser Rat, den du gesagt hast, so, du musst davon überzeugt sein. Du musst davon überzeugt sein, dass du die gut vorbereitet hast, du musst davon überzeugt haben, dass das funktioniert mit dem Abi, weil es ist nicht für uns alle nicht das erste Mal Abitur. Und dann überträgt es eben auch auf die, in deinem Fall vielleicht Kunden, in deinem Fall vielleicht neue Mitarbeiter, in meinem Fall dann eben Schülerinnen und Schüler und auch das Team. So. Und das fand ich jetzt spannend, weil das genau da ein Punkt war, der mich ein bisschen aufgeregt hat letzte Woche.
Ja, zu Recht halt, ne? Weil das macht die Leistung der Leute schlechter in deinem Fall, ne? Weil die halt einfach durch den. Und in meinem Fall ist es halt so, dass du denkst, du tust den Leuten halt keinen Gefallen, wenn du ihnen ständig die Entscheidung abnimmst, wenn du quasi das zulässt, dass immer wieder Leute einfach so sagen, ja, das ist pro, contra, wir können das, ne, so mach einfach mal, triff eine Entscheidung und denkst dir jetzt so, ja, gut, dann bin ich der Entscheidungsautomat am Ende des Tages. Und du lernst es selber nie und du kriegst niemals das Selbstbewusstsein, das halt auch zu tun. Weil du nie trainierst halt dieses Gefühl zu kontrollieren, dieses Gefühl der Unsicherheit. Und ich finde, das ist so, wenn du das nicht kannst, dann ist es okay. Wie soll das denn am Ende des Tages aussehen? Bist du irgendwann mal jetzt, in meinem Fall, bist du jetzt irgendwann mal, weiß nicht, irgendwas Tolles mit einem tollen Titel und hast unter dir so 50.000 Leute, die alle irgendwie Angst haben und immer nur das Blatt vor dir halt sagen, bitte triff eine Entscheidung. Also, damit tust du dir keinen Gefallen, aber den anderen halt auch nicht, weil du willst halt am Ende des Tages halt Leute quasi dazu ermutigen, selbst zu entscheiden. So, und wenn du das nicht übst, mit ganz vielen kleinen Dingen am Anfang an, das ist so wahrscheinlich das 1:1 der Kindererziehung, so, der Kinder bei Selbstentscheidung zu treffen, ne?
Weil dann fühlt es sich ja auch an, wenn man sagt, wir als Team haben das und das erreicht, dann geht man den Leuten im Kopf eher an so, ja, aber eigentlich hat ja Willi alles entschieden, also eigentlich hat er viel erreicht. Und das willst du ja nicht, du willst ja, dass die Leute wirklich, wegen meiner Entscheidung haben wir das hingekriegt, wegen meiner Entscheidung und so, ne? Und ja, das, ich glaube, genau wie du sagst, ich glaube, nur so kann man das irgendwie auch lernen. Und ich glaube, wichtig ist immer, die Welt geht von so einer Entscheidung in der Regel sowieso nicht unter. Sondern, ne, es kann auch eben mal eine Entscheidung sein, die dann eben vor die Wand fährt, aber die kann man auch wieder anfangen. Also einfangen. Es ist ja selten so, dass an einer Entscheidung irgendwie jetzt alles abhängt. Und wenn das so ist, dann trifft man die in der Regel eh nicht alleine. Sondern dann gibt es da eben meistens ein Team, das darüber entscheidet oder sonst irgendwas. Hätte ich jetzt so naiv gesagt.
Es gibt das hat Jeff Bezos gesagt bei Amazon damals. Am Anfang war es so, dass sie gesagt haben, es gibt so eine Art Denkschule intern, dass sie gesagt haben, jede Entscheidung musst du vorher kategorisieren. Es ist eine quasi eine Einbahnstraße, es ist eine Straße, wo du beide Richtungen fahren kannst. Und es gibt seltenst Entscheidungen, die sind Einbahnstraße, wo du nicht wieder zurück kannst. Fast jede Entscheidung kannst du wieder rückgängig machen. Gut, das ist jetzt schwierig, das jetzt auf eine Klausur zu übertragen, weil dann entscheidest du dich und schreibst die. Aber im Gesamtkontext aller Klausuren ist eine Klausur, wenn du dich einmal für eine Strategie entschieden hast, kannst du bei der nächsten Klausur die Strategie wieder anpassen. Oder halt mehr lernen oder was auch immer. Das heißt, im Gesamtkontext Schule ist alles, was du tust, immer wieder umkehrbar im Zweifel. Außer du bringst jemanden um, ob das als Beispiel für Entscheidungen, die man halt nicht wieder zurückdrehen kann. Aber in der Regel, solange man halt Entscheidungen hat, wo man halt sagen kann, ich kann das wieder rückgängig machen zu einem gewissen Grad, kann man auch schnell entscheiden und auch selbstlos entscheiden. Weil wenn man einen Fehler macht, kann man ihn schnell wieder korrigieren. Daher, das finde ich ganz nützlich, einfach zu sagen, hey, denk einfach mal drüber nach, kannst du das Zweifel rückgängig machen? Oder kannst du beim nächsten Mal besser machen? Wenn ja, dann mach halt einfach. Zerdenk nicht das Problem, es hilft dir nicht. Mach's einfach.
Absolut, mach's einfach.
Einfach ein Macher sein, so wie die Leute auf der FIBO.
Das sind richtige Macher.
Gut, ich mach mir jetzt wieder was zu essen und sage tschüss.
Oh, sehr gut. Ich mache jetzt noch die letzte Hälfte der Abiturklausur hier zu Ende.
Viel Erfolg.
Wir doch alle
Macherinnen und Macher. Einfach. Geiler Titel.
Peace out.